Ja, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Der Jörg und der Jens sind wieder hier vor Ort im OKJ. Heute ist wieder mal eine außergewöhnliche Sendung für uns, denn es ist nicht live, sondern wir zeichnen vorab auf. Aber das dürften die Hörerinnen und Hörer ja schon entsprechend kennen. Ja. Also wer uns noch nie kennt, der Datenkanal wird also alle 4 Wochen regelmäßig auf Radio OKJ ausgestrahlt. Und der Jörg kann noch sagen, wo er sonst noch ausgestrahlt wird.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Und zwar, wir sind ja seit letztem Jahr nicht nur beim OKJ zu hören, sondern auch bei Radio Lotte in Weimar. Und das immer am ersten Samstag im Monat um 19 Uhr wird unsere Sendung ausgestrahlt. Natürlich, und dann sind wir auch als Podcast jederzeit und überall verfügbar über datenkanal.org oder euren Lieblings-Podcast-Hörer-Player.
Richtig. Genau, so ist es. Also das sind sozusagen die primären Quellen. Und wer gerne mit uns in Kontakt treten möchte, kann das natürlich tun über verschiedene Möglichkeiten. Ja. Der Lieblingsweg ist die Matrix, sozusagen unser kleiner Chatraum zu erreichen, auch über datenkanal.org/mx. Kommt man direkt rein und kann dann der Unterhaltung, die da so stattfindet, folgen. Ansonsten könnt ihr Kommentare hinterlassen, wir haben eine E-Mail-Adresse und keine Ahnung, verschiedene andere Möglichkeiten.
Dieser ganze Technikkram.
Richtig, genau.
Sehr gut.
Ja, aber heute sozusagen ist es auch so, dass wir hier nicht ganz allein im Studio sitzen, sondern wir haben quasi uns 2 Gäste eingeladen, beziehungsweise Jörg hat das gemacht und ich würde vielleicht an der Stelle erstmal das Wort zu Jörg übergeben, dass du hier ein paar einführende Worte vielleicht dazu verlierst.
Ja, für mich war einfach der Anlass, dass ich im Rahmen eines anderen Radioprogramms auf diese Frage der elektronischen Patientenakte gestoßen bin und da die Möglichkeit ergriffen habe, hier kurzerhand beim Uniklinikum anzufragen, ob es denn da Möglichkeiten gibt, irgendwelche Kontakte eben zu finden, um dieses Thema auch hier bei uns im Datenkanal mal zu erörtern. Und tatsächlich hat sich auch so ein Kontakt ergeben und zwar haben wir eben heute 2 Herren hier von der Uni aus dem Bereich Medizin auch, und zwar den Herrn Schirak und den Herrn Spreckelsen. Ja, hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Ja. Sehr schön. Genau, machen wir einfach erstmal eine kleine Einführung, Vorstellungsrunde.
Genau, mein Name ist André Schirak. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich. Ja, vielleicht kurz sagen, wer ich bin und was der Hintergrund ist und damit Sie auch das, was ich sage oder sagen werde, irgendwie einordnen können. Also ich bin seit 2017 hier der Direktor des Instituts für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften am Universitätsklinikum. Und mein Hintergrund selbst, ich habe irgendwann mal in grauer Vergangenheit Psychologie studiert und Biostatistik studiert und bin über diese Datenebene letzten Endes in diesen Professuren, in diesen Beruf reingewachsen. Und Sie sehen ja, in dem Titel von dem Institut, was relativ länglich ist, da steckt auch die Medizininformatik drin und wir sind ganz glücklich, dass wir seit letztem Jahr hier auch einen Kollegen begrüßen dürfen, der hier neben mir sitzt, den habe ich gleich mitgebracht, den Herrn Spreckelsen, der wird sicherlich auch gleich noch was zu sich selber sagen, der quasi prominent auch das Thema Medizininformatik vertreten kann. Und um das vielleicht gleich schon vorwegzunehmen, das Thema EPA, elektronische Patientenakte, ist natürlich nur ein Thema, was jetzt nicht total zentral bei uns ist. Also wir betreiben mehr die Richtung, dass wir sagen, das Thema Forschungskompatibilität des Themas EPA ist halt das, was uns primär interessiert. Das heißt, die ganzen Entwicklungen, die im Moment passieren durch das Bundesgesundheitsministerium, dass wir dabei einfach darauf achten wollen, dass das nicht so entwickelt wird, dass man hinterher das Ganze nicht gut nutzen kann. Also das ist so ein bisschen das Steckenpferd. Und vielleicht noch als letzter Punkt dazu, weshalb die Hörer, die vielleicht auch mehr einen Informatik-Hintergrund sagen, was will der denn uns jetzt hier erzählen? Also wir haben hier ein Großprojekt am Standort, was national auch eingebunden ist. Das ist ein Konsortium im Rahmen der sogenannten Medizininformatik-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und da ist es so, dass wir an den Standorten, Universitätsstandorten, Universitätsklinikumsstandort, muss man genau sagen, sogenannte Datenintegrationszentrum etablieren. Muss man sich so vorstellen, dass jedes Klinikum oder jedes Krankenhaus hat ja nicht ein IT-System, sondern eine Vielzahl von IT-Systemen, die total unterschiedlich sind, die oft nicht miteinander sprechen können oder höchstens über einen Kommunikationsserver miteinander sprechen können. Und die Datenintegrationszentren sind eigentlich dafür gedacht, dass man eine Harmonisierung dieser Datenbestände über diese Primärsysteme hinbekommt, sodass man Daten auch wirklich nutzbar macht und einen Datenkanal bekommt.
Ja, sehr schön.
Da sind Sie ja schon an der richtigen Stelle sozusagen bei uns im Datenkanal. Genau, Herr Speck, genau, was bringt Sie zu uns? Genau.
Die Einladung hoffentlich. Ja.
Genau, nee, ich grüße auch erstmal alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Kurt Sprickelsen. Wie schon gesagt, ich bin jetzt noch gar nicht so lange hier in dem Institut. Mein Schwerpunkt ist medizinische Informatik, bin im letzten Sommer dazugekommen. Ich habe vorher relativ lange in dem Bereich auch schon gearbeitet als Wissenschaftler. Mein Schwerpunkt ist lange Jahre gewesen klassische künstliche Intelligenz, das heißt also sogenannte wissensbasierte Systeme in der Medizin. Und in den letzten Jahren sind natürlich auch modernere KI-Techniken dazugekommen. Mhm. Ich habe noch einen zweiten im Spagat, quasi einen zweiten Interessensschwerpunkt, das ist E-Learning und Medizindidaktik. Mhm. Man denkt so, das passt gar nicht so gut zusammen, passt aber doch sehr gut, weil zum Beispiel eben in dem Bereich wissensbasierte Systeme in der Medizin man viel auch mit Wissensakquise und mit Wissensmanagement zu tun hat und diese Techniken kann man natürlich auch sehr gut in der Lehre einsetzen. Mhm. Also das ist so mein Hintergrund. Ich bin auch in diesem Kontext des SMIS-Projektes involviert, habe da verschiedene Interessen, auch im Kontext Lehre dort, quasi um bessere Hintergründe, Ausbildungschancen zu schaffen für medizinische Informatik. Ja, das vielleicht.
Ja.
Ja, gut. Ja, und Sie haben beide schon sozusagen das Thema Informatik so ein bisschen angesprochen und also Sie auch medizinische Informatik. Mhm. Wenn ich jetzt so an jüngere Hörerinnen und Hörer denke, die jetzt vielleicht gerade im Abitur sind, im Studium sind und vielleicht nach der Sendung sagen, coole Idee, wir wollen auch sozusagen in die Richtung gehen und sowas machen. Was muss man denn tun, um sozusagen da zu landen? Also gibt es einen Studiengang, der medizinische Informatik heißt oder muss man erstmal Medizin studieren, danach Informatik oder umgekehrt? Wie ist so der Verlauf?
Ja, da gibt es total unterschiedliche Zugänge. Also es gibt in der Tat Studiengänge, die nennen sich Studiengang für medizinische Informatik. So ein Pionierstudiengang war von der Fachhochschule Heilbronn und der Universität Heidelberg zusammen ins Werk gesetzt worden. Also da kann man quasi von der Pike auf medizinische Informatik studieren. Das ist dann vom Lehrangebot her eine Mischung aus Einführung in die Medizin und Einführung in die Informatik. Mhm. Dann gibt es viele Standorte, die bieten es an, quasi als eine Art Anwendungsfach zur Informatik. Also man studiert erstmal ganz normal Informatik und dann gibt es ein Anwendungsfach Medizin, wo dann der medizinische Hintergrund, die typischen Anwendungsszenarien trainiert werden. Und es gibt natürlich auch so einen Bereich, da sind wir jetzt auch im Projekt aktiv, dass man sagt, man kann sich auch nach einem Studium der Medizin zum Beispiel, aber auch der Informatik nochmal berufsbegleitend in dem Bereich fortbilden. Und erwirbt dann quasi in einem berufsbegleitenden Master nochmal die entsprechende Kompetenz. Mhm. Da kann man starten als Arzt, kann man aber auch starten als Informatiker oder Ärztin.
Vielleicht kann man sagen, dass zunehmend durch die Differenzierung im Bildungswesen sich die Heterogenität der Lebensläufe, Sie haben es ja bei mir selber gesehen, auch ein Stück weit im Bildungssystem abbildet. Also Sie finden jetzt eine ganze Menge Studiengänge, die auch unter dem Thema Data Science, Datenwissenschaften irgendwie emporsprießen und die sind auch ganz unterschiedlich gemacht. Das können Bachelorstudiengänge sein, Masterstudiengänge sein, mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen. Also ich glaube, da ist für jeden was geboten. Wenn man es nur an die Schülerinnen und Schüler adressiert ist, es ist schon ein bisschen anders als der Informatikunterricht, den man in der Schule so hat. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Wir gehen ja auch teilweise in Schüler rein, wir sind engagiert hier mit bei dem MINT-Tag auch und versuchen denen so ein bisschen nahe zu bringen, wie cool das eigentlich ist, was wir da machen können. Ja. Manchmal auch schwierig, aber also mit den regulatorischen Hürden und so weiter, aber im Prinzip kann man da ziemlich viel erreichen.
Mhm. Was zeigen Sie den Kindern dann? Wenn Sie in so einen MINT-Tag reingehen?
Genau, also das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Altersstufen sind und wo die gerade sind. Also wir haben jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei dem Weltkindertag, das war dann eher so für vielleicht dritte, vierte Klasse oder so, da habe ich zum Beispiel erklärt, was die Idee von fairen Daten ist. Ne? Also fair ist ein Akronym, steht für findable, also muss die Daten erstmal finden können, dann müssen sie zugänglich sein, accessible, dann müssen sie interoperable sein, also sie müssen miteinander austauschbar zwischen verschiedenen Formaten sein und sie müssen reproducible sein, also muss die Möglichkeit haben oder reusable, die Möglichkeit, die Daten auch wieder zu nutzen. Das ist erstmal sehr abstrakt, ja. Ich habe das dann versucht klarzumachen an der Idee, wie man sich vorbereitet auf den nächsten Tag, um in die Schule zu gehen. Das heißt, man muss erstmal seine Sachen finden im Schrank, ja, die müssen findable sein. Die müssen zugänglich sein, also es nützt nichts, wenn die Socken ganz oben sind und ich bin zu klein, um dran zu kommen. Und sie müssen interoperable sein im Sinne von, die müssen auch zueinander passen. Und reusable ergibt sich dadurch, dass halt nicht lauter Löcher drin sein sollen, um sie auch nutzbar zu machen. Also um das ein bisschen in der Lebensrealität abzubilden. Ja. Und so wollen wir aber auch Daten haben. Das ist ein Trend, der sich durchsetzt, nicht nur in der Medizin, sondern eigentlich in der Informatik allgemein, in den Lebenswissenschaften, bis rein in die Geisteswissenschaften, dass man Daten halt erkennt, dass man Daten so aufbereiten soll, dass sie halt nicht nur für ein Projekt da sind und danach im Prinzip keiner mehr was damit anfangen kann. Ja,
Jan, Sie haben ja gesagt, Sie sind der Direktor des Instituts. Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen mit und was machen die vielleicht so in einzelnen Aufgaben?
Ja, das ist, in der Größenordnung hat das Institut 23 Mitarbeiter, das variiert immer so ein bisschen. Die meisten davon sind über Drittmittel eingestellt. Und die müssen sich natürlich zum einen um die Kernaufgaben kümmern, die anfallen im Rahmen der Forschung und Lehre am Klinikum, also sprich eine Ausbildung für Mediziner, Zahnmediziner gewährleisten. Wir haben einen Lehrexport, den wir machen in die Studiengänge, Masterstudiengänge, molekulare Medizin rein und Medical Photonics, die auch von der medizinischen Fakultät betreut werden. Das heißt, da machen wir basale Lehre. Was das Institut viel macht, ist auch Beratung. Methodische Beratung für, können Medizinstudenten sein, können aber auch Oberärzte sein, bis hin zu Chefs. Also sprich, wie plane ich irgendwie eine Studie oder wie komme ich überhaupt an Daten dran, wenn es jetzt nicht um eine Studie in dem Sinne geht. Also es sind Themen, die liegen letzten Endes an der Schnittstelle zwischen der klassischen Statistikberatung bis hin zu informatischen oder Datenmanagement-Themen, ja.
Okay, also es heißt sozusagen, also es ist weniger sozusagen Doktorandenstellen, was sie dann vergeben, sondern eher so eine klassische festangestellte Kräfte, oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist eine Mischung. Also es gibt ein paar wenige Festangestellte, gibt es ja leider immer weniger. Die meisten sind schon so gedacht, dass sie sich qualifizieren.
Okay.
Und in der Regel immer so, im Idealfall sage ich jetzt mal, dass man eine Projektarbeit hat und bei der Projektarbeit gibt es immer einen methodischen Teil, der noch nebenbei ist und das methodische Thema ist dann eigentlich das Promotionsthema. So muss man sich's vorstellen.
Ja. Okay. Haben Sie denn da hier am Uniklinikum die Möglichkeiten, wirklich solche Projekte auch durchzuführen oder ist das oftmals, im Rahmen hier jetzt direkt so, also ich weiß nicht, was so richtig die Datenprojekte wären, hier Studien zu Medikamenten, Studien zu Behandlungsmethoden oder?
Ja, also wenn es ganz, ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir quasi breit sind, sind wir in allen medizinischen Anwendungsbereichen unterwegs. Was jetzt dieses konkrete Projekt betrifft, von dem Herr Spreckelsen eben geredet hat, also SMIS steht für Smart Medical Information Technology for Healthcare, kann man auch mal nachgucken, www.smith.care, da gibt es eine Webseite zu, aber, also wenn das genauer interessiert,
ja.
Da ist es aber mehr so, dass wir erstmal eine Forschungsinfrastruktur bauen, um die Daten erstmal bereitstellen zu können. Also da ist jetzt noch nichts in dem Sinne da, dass man jetzt schon sagt, da kommt Purzel direkt hinten was raus, wir mussten im Rahmen des Projektes zwei Anwendungsfälle beschreiben, wo wir das direkt auch runterbrechen auf die Medizin. Das bewegt sich im Bereich Intensivmedizin oder Infektionsmedizin, wo wir mit den klinischen Kollegen direkt auch ein Auswerteprojekt, Datenprojekt gemacht haben. Aber das sind halt nur diese zwei Einzelfälle bisher. In der Zukunft stellt man sich schon vor, dass es in breite Bereiche der Medizin reinstreuen kann.
Dass Sie, also haben Sie da eine Plattform geschaffen, kann man sich das so vorstellen, wo mit der dann Mediziner oder eben die Anwender im späteren Verlauf ihre Projekte umsetzen
können? Genau, also die Idee, und das ist aber, wir reden jetzt von der Skala, die wahrscheinlich in der Jahresordnung liegt. Die Idee ist die, dass man irgendwann dazu kommt, dass man im Prinzip einen kleinen Projektantrag schreibt, was man machen möchte und welche Daten man dafür braucht, kann sich dann an dieses Datenintegrationszentrum wenden. Da hängen natürlich auch Themen der Datensicherheit, Datenschutz, rechtliche Themen dahinter, die geklärt sein müssen, und bekommt dann die Daten für diese Auswertung mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Also es ist eine Zweckbindung da nach DSGVO und so weiter. Genau, das ist eigentlich schon die Idee, dass man das so bekommt am Ende und Auswertung damit machen kann dann.
Genau, also da hat für mich als erstes so dieser Gedanke der Interoperabilität kam mir da in den Sinn, denn das ist ja oftmals das Problem, dass irgendwelche CSV-Dateien und sonstiges angefertigt werden. Und das hatten Sie so ein bisschen auch wirklich mit im Blick, dass das auf eine gemeinsame, weiß ich nicht, standardisiertes Format geführt wird?
Auf jeden Fall.
Ah, cool.
Ja gut, ich meine, da ist natürlich das Hauptproblem, ist die Sachen überhaupt erstmal zusammenzuführen und aus den vielen, vielen Anwendungssystemen im Krankenhaus. Und dafür gibt es eine technische Plattform, quasi eine Integrationsplattform, die das erlauben kann. Und Standards, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, also die Daten, die werden sozusagen in einen Standard, auch in eine Standardform, ein Standardformat überführt. Das ist jetzt bei uns FHIR, also F-H-I-R geschrieben. Mhm. Das ist ein Format, was man einerseits noch durch ziemlich aufwendige Absprachen, also bundesweit sozusagen versucht anzupassen an die ganzen Anforderungen, die es gibt. Es gibt natürlich für bestimmte Bereiche gibt es schon fertige Vorschläge sozusagen, wie man Patientenstammdaten abbildet zum Beispiel. Das Ganze wächst aber eben mit, das ist wichtig. Und das andere ist interessant, dass es so von der vom technologischen Hintergrund her auf der Basis von REST funktioniert.
Ah, cool.
So dass anders als früher, wo man im Grunde ein ganzes klinisches Dokument als XML-Dokument oder gar noch schlimmer als PDF hatte, kann man jetzt quasi durch REST einzelne Einträge in diesem strukturierten Dokument ansprechen und abfragen.
Wow. Also das klingt sehr fortschrittlich, denn das ist ja eben dann auch vor allen Dingen diese große Frage, dass man standardisiert schön auf diese Daten zugreifen kann. Es hilft einem nichts, wenn die irgendwo auf einer Festplatte zwar vielleicht toll formatiert als XML liegen, aber der Zugriff wird denn diese, aufgrund der Zugriffsberechtigung, also des Datenschutzes, wird wahrscheinlich kein offenes System sein, oder ist es im Open Data-Gedanken?
Nee, also es ist schon der Gedanke, dass man in irgendeiner Weise zumindest unter Kontrolle halten kann, dass die Leute auch nur diesen Zweck verfolgen. Aber wir müssen ja irgendwie gewährleisten, dass quasi damit nicht irgendwas getan wird darüber hinaus. Vielleicht noch ein Aspekt, weil ich weiß nicht, ob das den Hörerinnen und Hörern so klar ist, aber man darf ja in Deutschland und eigentlich auch in Europa, nicht nur eigentlich, mit Patientendaten, die sind ja besonders schützenswert. So, und das heißt, im Prinzip ist alles verboten, damit was zu machen. Und es sei denn, es gibt ein Gesetz, was es explizit erlaubt, oder es gibt halt eine informierte Einwilligung. Ja, und so dass uns eigentlich nur diese beiden Wege bleiben. Es gibt ein Gesetz oder es gibt eine informierte Einwilligung. Und woran wir halt arbeiten im Moment, das ist auch relativ schweißtreibend im Sinne von Abstimmung, auf nationaler Ebene sowas zu bekommen wie ein Broad Consent, also eine allgemeine Einverständniserklärung, sodass, wenn Sie, ich, wir ins Krankenhaus gehen, dass wir nicht nur den Vertrag unterschreiben für die Behandlung oder den Vertrag, dass die Abrechnung jemand anders machen darf, sondern dass im Prinzip da auch drin steht, dass für biomedizinische Forschung diese Daten, die ohnehin anfallen, ja, also wir reden jetzt nicht um zusätzliche Daten, die erhoben werden, dass die halt genutzt werden sollen. Ja, und das ist sozusagen dann, das muss man elektronisch abbilden, diese kaskadierende Einverständniserklärung ist letzten Endes der Schlüssel dazu, dass man damit überhaupt was machen darf an der Stelle. Ja, und das war, es ist eine Abstimmung gewesen mit den ganzen Datenschützern, wie Sie sich vorstellen können, wo wir jetzt aber relativ weit gekommen sind und wir haben auch im Briefwechsel, ich glaube, um die 200 bis 250 Rückfragen mit Ethikkommissionen, denen das Dokument auch bekannt ist, gemacht. Und das wird kommen. Und da sind wir ganz zuversichtlich, weil das einfach auch dann ein Text ist, der überall gleich ist. Also wir haben nicht so ein Zoo an Möglichkeiten, weil wenn wir Data Sharing wirklich machen wollen, brauchen wir das eigentlich, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen identisch sind an allen Standorten.
Ja. Also Sie haben das Wort Broad Consent verwendet. Ja. Also, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, heißt es, Sie haben entwickelt ein Dokument, was sozusagen überall gleich ist, aber sozusagen jedem einzelnen Patienten eine individuelle Einwilligung dann abverlangt,
genau, oder? Genau. Also das ist im Prinzip so, also für alle, die das vielleicht kennen, eine Einwilligungserklärung ist ja immer ein Informationsblatt und diese eigentliche Einverständniserklärung. Und in dem Informationsblatt steht drin, worum es hier geht, welche Typ von Studie und so weiter. Und dann kann man dazu einwilligen, frei, hat auch meistens irgendwie einen Tag Bedenkzeit, um das zu tun, hat eine Möglichkeit, eine Rückfrage zu machen mit einer Ärztin, einem Arzt. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier würde es ja keinen Sinn machen, wenn ich den Inhalt schon fixiere, weil wir noch nicht wissen, was in Zukunft vielleicht für Forschungsfragen aufkommen. Das heißt, da ist ein Stück weit der Prozess umgedreht, dass man sagt, man gibt eine breite Einverständniserklärung für alle möglichen Fragen, die da kommen können. Das ist so ein bisschen so gestaltet, dass man das schon versucht auch einzuschränken. Da kann man dann sagen, ich bin auch bereit, quasi alte Daten, die da noch rumliegen, zu spenden, mhm, im weitesten Sinne. Das heißt, man hat da mehrere Wahlmöglichkeiten. Aber letzten Endes ist es dann so geregelt, dass wenn man da zustimmt, wird das elektronisch abgebildet. Und natürlich ist es so, wenn ein konkretes Projekt reinkommt, ein Antrag, dann muss der Antrag auch ein Ethikvotum haben. Ja, also genau wie klassisch. Und es gibt noch ein zusätzliches Gremium, das heißt Use and Access Gremium, was dann auch nochmal inhaltlich drauf guckt und sagt, ist das redlich, ist der Forscher, die Forscherin redlich, sind die Zwecke redlich und so weiter, haben wir die Daten überhaupt in der Qualität, die sein muss und so. Das heißt, dieser Prozess, den man sonst vor der Studie hat, hat man dann hinterher. Mhm. Und es ist letzten Endes die Maßnahme, die dann das auch gerechtfertigt, dass man es machen kann gemäß DSGVO, weil das setzt es halt voraus, dass man quasi das hintenrum sozusagen absichert, dass da nicht, kein Quatsch passiert, ja.
Ich meine, ergänzend vielleicht dazu, das ändert ja natürlich auch überhaupt nichts daran. Erstens, die Einwilligung ist individuell. Also eine Patientin, ein Patient sagen so, ich willige ein, dass mit meinen Daten das und das gemacht werden kann. Und das Zweite ist, man kann auch diese Einwilligung zurückziehen.
Genau.
Also das ist genauso wie in der DSGVO festgehalten, auch für dieses breite Einverständnis. Das breit bezieht sich im Prinzip nur auf diesen einen
Inhaltlich.
Punkt. Inhaltlich ist es spezifisch nicht genau für ein vorbestimmtes Forschungsprojekt, sondern im Grunde für mehrere. Mhm.
Habe ich im Nachhinein die Möglichkeit zu erfragen oder werde ich informiert, wenn sowas mit meinen Daten gemacht wird? Also denn, also es ist also auch eine gewisse Form der Wertschätzung, wenn man demjenigen kommuniziert, hier mit deinen Informationen, das, was du uns gegeben hast, könnten wir mit untersuchen.
Also das ist auf jeden Fall angedacht. Das ist elektronisch noch nicht umgesetzt, weil wir noch mit anderen Themen zu tun hatten, dass man im Prinzip so eine Art Patientenportal hat, auf dem man gucken kann, meine Daten sind eingeflossen in das und das Projekt. Genau. Bis hin zu der Möglichkeit, die auch andiskutiert wurde, aber die von der Umsetzung natürlich noch viel schwieriger sind, dass man eigentlich sowas gerne hätte wie ein Dynamic Consent, dass man sagen kann, man hat da eine Möglichkeit, Sachen auch auszuwählen. Ne? Also zu sagen, okay, in Zukunft will ich so eine Art von Projekten nicht mehr mitmachen zum Beispiel. Ja? Und mehr so eine Auswahlmöglichkeit bietet, ja.
Ja, das macht es natürlich dann wesentlich schwieriger.
Ist extrem schwierig.
Ja, richtig.
Ja. Ist schon so schwierig genug.
Ich meine, als betroffene Person kannst du halt auch jederzeit dann eine Auskunftsanfrage hinschicken und dann, sag mal, das erzeugt natürlich eine nicht geringe Last vermutlich auf den Seiten des Klinikums, aber die Möglichkeit hast du im Allgemeinen generell.
Genau.
Also du hast am Anfang, musst du informiert werden, was passiert mit den Daten, und dann kannst du immer nochmal anklopfen und sagen, was ist denn jetzt wirklich gewesen.
Genau, aber mein Gedanke war jetzt eben auch wirklich so, es gibt ein Portal oder sowas, und da kann ich selbstständig reinschauen und habe nicht dieses einmal im Jahr irgendwie große Pamphlet, was ich abfrage, was weiß ich, dann festzustellen, ja, da und da ist es eingeflossen. Unter Umständen auch, dass ich im Nachhinein noch sage, hey, das Projekt finde ich interessant, da würde ich auch mit meine Daten dazugeben. Oder ähnliches, eben umgekehrt diese Sache, die Forschung finde ich unethisch, das ist nichts, was in meinem Sinne ist, und bitte da nicht.
Genau, also von der Idee her ist es wahrscheinlich so, dass man so einen Y-artigen Weg gehen muss. Ne? Also es gibt ein paar Leute, die sagen, ich möchte das sehr hochindividuell irgendwie auswählen können und die Möglichkeit haben. Und die anderen sind dann eher diese Facebook-Leute, die sagen, ist mir eigentlich, ich vertraue euch, macht mal alles. Ne? Also, weil das wird dann, die will man ja nicht abschrecken, ne? Weil die sich durch irgendwas durchklicken müssen. Ja.
Jo.
Schön.
Klingt interessant. Ich habe nicht gerade auch so diesen Gedanken gehabt, machen wir gleich an der Stelle unsere Sendung weiter und lassen das. denn mir fiel als erstes ein, wir hatten auch mal schon eine Sendung mit dem DLR und die bauen eigentlich auch in deren Fachgebiet so eine Plattform auf, die sich auch echt nur um das Integrieren der Daten, um das Zusammensammeln und dieses Verbinden der einzelnen Partner. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich bei ihm auch das größte Problem, Leute zusammenzubringen und denen die gleichen Sprachmittel zu geben, dass die sich effektiv unterhalten können.
Auf jeden Fall. Also klar, wir haben das jetzt im Kleinen, in der Krankenhausumgebung mit den verschiedenen Subsystemen, die quasi, wo die Systeme erstmal miteinander sprechen müssen vor dem Hintergrund von Interoperabilität. Aber wir haben es natürlich auch auf der Ebene der Menschen. Also wenn wir jetzt diese Projekte machen, stellen wir schon fest, und ich denke, Kurt kann das bestätigen, dass es durchaus eine Lücke gibt zwischen dem, was Mediziner glauben, was IT im Krankenhaus kann. Das gibt aber auch nochmal eine Lücke von dem, was die Informatiker, also wenn ich jetzt an die Kernuni denke oder DLR vielleicht auch, denken, was eine Informatik in einem Klinikum eigentlich leisten können müsste. Und dann quasi die Realprobleme der Informatik im Klinikum, die sich eigentlich im Wesentlichen drum kümmert, dass die Krankenversorgung steht, ja, und dass das alles funktioniert. Und dann sind die ja immer in dieser armen Situation, dass sie im Prinzip nie dafür wahrgenommen werden, wenn irgendwas läuft, sondern immer nur, wenn es nicht läuft, und kriegen dann einen auf den Deckel. Ja, und das dann unter Personalsparsituationen, Ressourcen sonst auch eingeschränkt, ja, das ist relativ undankbar. Ja, haben wir auch ein großes Verständnis für.
Ja. Aber wenn ich Sie also vorhin richtig verstanden habe, im Rahmen des Projektes versuchen Sie jetzt sozusagen herauszufinden, was es an verschiedenen Datenformaten sozusagen gibt und das dann zu vereinheitlichen in diesem FHIR-Format. Dass sozusagen das Ziel ist, dass am Ende die Uni, also das Klinikum quasi nur noch in diesem FHIR-Format quasi Daten austauscht. Ist das erstmal richtig oder ist das missverstanden?
Also das ist ein bisschen zu krass jetzt sozusagen. Okay. Also ich glaube, es ist nicht das Ziel, dass man nur noch mit FHIR arbeitet. Das wäre auch nicht realistisch.
Oder mit einem Format. Das muss ja am Ende nicht FHIR sein, aber...
Ja, da wäre FHIR sogar ein ganz guter Kandidat. Okay. Aber es ist ja so, dass diese Anwendungssysteme zum Beispiel in der Intensivmedizin, die haben einen ungeheuer großen Datendurchsatz. Die müssen auch zeitnah, also in Echtzeit reagieren können, irgendwie das auf den Monitoren anzeigen und so. Da wäre das nicht realistisch, das alles durchzuschlaufen. Durchzuschleifen in eine Standardisierung und dann aus dem FHIR-Format wieder zurück in die Peripheriegeräte, sondern das wird sicherlich dann auch gerätweise oder auch in Subsystemen in anderen Standards bleiben. Also zum Beispiel auch die Datenkommunikation läuft auch aus traditionellen Gründen über HL7, das ist ein anderes, also ein Kommunikationsformat, und da ist auch rein organisatorisch, auch finanziell ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass die Häuser morgen umstellen können auf was anderes. Was uns ja jetzt bewegt, ist, wie schafft man eben einen Teil von Daten, die auch gerade für die Forschung interessant sind, in ein so allgemeines Format. Und im Kontext von dem Projekt haben wir auch so eine Art Kerndatensatz heißt das, also so einen nationalen Kerndatensatz spezifiziert, der dann eben ein Stück weit die Interessen allgemeiner Forschungsprojekte bedient und sagt, okay, das sind Dinge, wenn wir die schon mal wissen, dann können wir irgendwie tolle Projekte damit machen. Und es wäre sehr, sehr viel erreicht, wenn man das quasi schon erstmal gefüllt bekommt. Also das sozusagen, es gibt keinen Absolutheitsanspruch, dass wir alles in FHIR präsentieren wollen.
Ja, plus man muss sich das ja im Prinzip so vorstellen wie eine zweite Schicht. Also wir haben diese Primärsysteme, die sind im Moment im Kontext der meisten Krankenhäuser irgendwie mit dem Kommunikationsserver verschaltet und tauschen darüber halt Daten aus. Wenn der Kommunikationsserver ausfällt, ist der Flaschenhals, ist Horror, ja. Und wir bauen letzten Endes darüber eine zweite Schicht, die ermöglicht, ein paar dieser Datensätze so abzulegen, dass sie hinterher standardübergreifend vergleichbar sind, einfach auch semantisch dasselbe bedeuten, ja. Und natürlich ist es so, wenn sich das etabliert und ein Nutzen gesehen wird, dass auch dann der ein oder andere Hersteller sagt, ich mache mein Primärsystem gleich so, dass es so eine Schnittstelle bedient. Ja, das ist so der fromme Wunsch und hätten wir auch gerne, klar. Aber solange das nicht geht, und man muss ja auch sehen, dass die Krankenhäuser Millionen investiert haben in diese Primärsysteme, die werden die jetzt nicht von einem auf den anderen Tag, weil wir das irgendwie nett finden, austauschen. Ja, das passiert nicht. Aber wenn wir die Ebene haben, wo wir quasi eine Vergleichbarkeit hinbekommen auf dieser höheren Ebene, dann haben wir schon viel erreicht.
Ja. Wer arbeitet denn in dem Projekt noch mit? Sie hatten gesagt, es ist ein nationales Projekt. Also ist es deutschlandweit oder auch mit europäischen Institutionen?
Das ist erstmal ein nationales Projekt, wie gesagt, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die haben das so gemacht, dass sie gesagt haben, wir fördern Konsortien, die ausgehend sind von Unikliniken, und es müssen mindestens zwei sein, die sich zusammentun. Und da waren am Anfang dann 7 solcher Konsortien, die in der ersten Runde waren, kompetitiv gegeneinander. Von denen sind am Ende 4 übrig geblieben. Das sind also die, die seit 2018 die Förderförderung haben. Und dieses MIS-Projekt, von dem ich eben gesprochen habe, ist eins davon. Und da sind quasi diejenigen, die das zuerst betrieben haben, das Uniklinikum und die Uni Leipzig. Ja, wir hier in Jena, sowohl mit Uni als auch dem Klinikum. Die Kollegen aus Aachen, wo wir dann ja Herrn Spreckelsen quasi von bekommen haben. Und das ist aber jetzt noch erweitert. Also wir haben Eppendorf dabei in Hamburg, wir haben Bonn dabei, wir haben Essen dabei, wir haben Halle dabei, Rostock ist dabei, Düsseldorf ist dabei. Also wir sind gewachsen in dem Sinne, und das ist auch gewollt. Also mittlerweile sind alle Uniklinika, was 34 sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, an irgendeinem dieser 4 Verbünde mit dabei. was das Ministerium als großen Erfolg feiert, weil das nicht selbstverständlich war, dass das passiert. Ja, und die anderen drei Konsortien, die heißen HIMED, Miracum und DI Future, auch geografisch verteilt, kann man alles auf dieser Webseite Medizininformatik finden. Das Wichtige ist nur, das muss ich nur noch sagen, ist, dass man in diese Heterogenität ein Stück weit getrieben worden ist durch die Ausschreibung, also Kompetition, dass wir aber darauf geachtet haben, dass wir quasi weiter harmonisch bleiben. Also es gibt dann Arbeitsgruppen auf nationaler Ebene, die sich unter anderem um Interoperabilität kümmern, wo dieses Kerndatensatzthema herkommt, was Herr Spreckelsen eben angesprochen hat. Aber es gibt eine andere Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel mit diesem Broad-Consent-Thema beschäftigt, weil das ja auch für alle gilt. Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe Kommunikation. Also, dass da quasi wirklich eine Klammer ist auf nationaler Ebene, dass es nicht auseinanderdriftet und es am Ende vier Vorschläge gibt, wie wir das in Deutschland ja gerne haben. Ja, immerhin nur vier kann man vielleicht sagen, aber ja, das, und es ist uns, glaube ich, schon auch gelungen, dass wir da einen großen Konsens entwickelt haben. Ja.
Inwiefern differieren die ganzen Projekte untereinander? Denn mein Gedanke war, es ist eigentlich typisch im Internet gewesen mit diesem ganzen RFC, mit dieser Form der Standardisierung, dass verschiedene Leute unterschiedliche Ideen hatten, aber dann irgendwo diesen gemeinsamen gefunden haben. Ist das auch hier abzusehen, dass aus den Vieren dann das eine große erwächst?
Ist eigentlich abzusehen, dass das so kommt. Schön, also es gibt auf der nationalen Ebene, es gibt noch so ein Steuerungsgremium, was da drüber hängt, nationales Steuerungsgremium nennt sich das, wo die quasi die Chefs von diesen Konsortien drin sitzen, plus Vorstände aus den Kliniken heraus. Und da ist eine große Einigkeit darüber jetzt zum Beispiel, was diese Standards betrifft, diese HL7-FHIR-Formate, dass man die verwenden will und wird oder alle das darauf hin entwickeln. Und dass wir eigentlich auch sehen, dass es ist uns in Aussicht gestellt, dass es noch eine zweite Förderperiode geben wird, dass man da vielleicht auch so weit kommt, dass man sagt, man schreibt ein Grundgerüst, wo es ein gemeinsamer Antragsteil ist, dass die Infrastruktur einfach mindestens bestehen kann und darüber hinaus einen kompetitiven Teil, der dann geprägt ist von den verschiedenen Schwerpunkten. Weil der Unterschied zwischen den Konsortien ist im Wesentlichen gar nicht so sehr die Infrastruktur. Also von den Schnittstellen nach außen sind die relativ ähnlich. Von der Architektur dahinter machen sie es teilweise etwas anders. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass sie unterschiedliche Use Cases bedienen, also diese klinischen Anwendungsfälle. Habe ich ja eben gesagt, wir machen Intensivmedizin, Infektionsmedizin, auch ein Stück weit vom Standort her geprägt natürlich. Andere wie HIMED, da ist Heidelberg stark im Lead. Da ist natürlich das Onkologie-Thema ein ganz großes, wie Sie sich vorstellen können. Ja. Und andere Daten dementsprechend. Ja. Aber da haben wir schon gesagt, da können wir eh nicht gegen anstinken, da haben wir keine Chance. Ja, lassen wir es lieber und suchen uns die Nische.
Ja, wobei das ja dann gerade auch das Interessante ist, dass jeder mit seiner Spezialisierung
komplementär.
Und dass, wenn oben der Zusammenschluss passt, wenn alle sich im Prinzip unter einem Hut finden können, dann können sich ja im Prinzip auch jeder seine Nische da aufbauen.
Genau, das war der Gedanke, ja.
Ist ja auch eben mit diesem Gedanken, dass das Ganze hinterher dezentral ein bisschen ausgelegt ist, dass es nicht irgendwie diesen einen Single Point of Failure gibt, sondern dass das eventuell auch einfach robust ist, weil jedes Klinikum für sich lebensfähig ist.
Genau.
Ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass man bestimmte Dinge wahrscheinlich besser nicht am grünen Tisch entscheidet, so vorab. So wie jetzt das mit dem FHIR, das war letzten Endes ein Prozess, wo dann auch Konsortien, die das am Anfang nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hatten, dann irgendwie eingesehen haben, ja, das hat große Vorteile und quasi eingeschwenkt sind. Und ich glaube, eben in den Use Cases, also diesen verschiedenen Anwendungsfällen, wird man auch sehen, dass bestimmte Dinge eben gut funktionieren, andere nicht. Und so wird sich dann, ich glaube, eine bessere Überdeckung ergeben von Lösungen, sodass man sagt, man kann tatsächlich also viele Gebiete der Medizin mit klugen Lösungen unterstützen.
Wie offen sind eigentlich Mediziner für sowas? Also Medizin an sich, ich sag mal, für mich ist die Wahrnehmung eher als ein hierarchisches System mit dem Herrn Oberarzt, der da und so weiter. Wie stoßen Sie da auf offene Ohren, Bereitschaft, miteinander zu arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir gemacht haben, da sind wir am Anfang ein bisschen belächelt worden von den Kollegen. Wir sind wirklich zu allen Direktorinnen und Direktoren hingegangen und haben gesagt, hier gibt es dieses Projekt. Das wird nur funktionieren perspektivisch, wenn ihr da mitarbeitet. Und haben natürlich auch ihnen gesagt, das sind nicht eure Daten. Ne? Das sind die Daten, die gehören per se dem Patienten selbst. Weil da gibt es manchmal so Besitzideen. Aber wir brauchen natürlich ihre Zustimmung, weil wenn die das aktiv torpedieren, kann sowas auch in die Hose gehen. Und da war es eigentlich einhellig so, egal durch welche Abteilungen wir gegangen sind, die haben gesagt, das ist super, wir wollen da mitziehen, wir wollen auch mithelfen, an diesen Standards zu arbeiten. Klammer auf, Klammer zu. In der Praxis schaffen sie es dann meistens arbeitstechnisch nicht, aber nee, einfach eine große Begeisterung, eine große Zustimmung. Und sie haben auch gesagt, dass es eigentlich die Zukunftsthemen sind, die wir bearbeiten müssen, und habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, wir haben erfahren, dass Kollegen, die diese Prozesse nicht gemacht haben, also sich die Mühe gemacht haben, physisch, persönlich mit den Leuten zu reden, dass die manchmal vor verschlossene Türen gerannt sind, so nach dem Motto, ihr könnt hier gerne was machen, aber ich brauche dann auch noch eine Stelle dafür oder so. Also das war, glaube ich, im Nachhinein ganz klug, dass wir es so gemacht haben. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir perspektivisch dann auch liefern müssen. Also im Moment ist es ja noch alles schön, weil es noch relativ Trockenübung ist. Ja.
Ja. Gut, aber eben entscheidend ist, wenn die Bereitschaft da ist.
Ist da, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Denn mir, also solche Beispiele wie diese Linux-Umstellung in München und ähnliches, wo es an den Menschen, an der Bereitschaft scheitert, die Umstellung, das Projekt ist schön, die Idee ist cool, aber.
Ja, aber ich glaube, da müssen Sie auch nochmal unterscheiden. Oder vielleicht die Medizinerin, der Mediziner unterscheidet schon stärker zwischen Forschungsthemen, Forschungs-IT. Aha. Und diese Versorgungs-IT. Also wenn Sie jetzt irgendwas aufsetzen, was stark gegen den Workflow geht, ja, oder sagen wir, ihn im ersten Moment erstmal behindert, ja, dann wird es schwierig, sage ich jetzt mal. Also es muss unmittelbar erkennbar sein, wo der Nutzen liegt. Und wir haben natürlich stark aus dem Projekt heraus argumentiert und haben dann aber in der Regel längere Zeit darüber diskutiert, was alles in der Versorgungs-IT nicht funktioniert, ja. Also da war dann genau, was ich eben gesagt habe, dass alles, was nicht funktioniert, kommt dann hoch, wird nicht gesehen, dass was funktioniert. Und ja, da wünschen die sich natürlich, dass es einfacher geht. Und da ist natürlich dann noch vielleicht an top als letzter Punkt die Schwierigkeit, dass in der Regel das dann schon fachgeprägt ist. Ja, also man hat ein Primärsystem, was hat mein Kollege auch in Halle und in Leipzig. Und dann gibt es Begehrlichkeiten, ich will das aber auch haben, ob das jetzt in die IT-Landschaft passt oder nicht. Wird mit dem Fuß aufgestampft unter Umständen und dann kriegt er das und die arme IT muss sich jetzt dann drum kümmern, dass es irgendwie angebunden wird. Mhm. Das ist suboptimal. Also wenn da mehr ein Verständnis dafür da wäre, dass man vielleicht auch das zweitbeste System benutzt, was dann aber an anderen Stellen Vorteile hat, dann wäre viel gewonnen. Ja.
Und wenn Ihnen die Leute jetzt sozusagen über die Probleme in der Versorgungs-IT berichten, können Sie denn faktisch überhaupt helfen? Weil, also soweit ich es jetzt verstehe, sind Sie ja quasi im Forschungsbereich und sozusagen der Betrieb der IT ist jemand ganz anderes.
Ja, also wir können ein Stück weit als Vermittler agieren. Ja, das ist das Einzige, was wir können. Wir haben auch ein gewisses Standing, würde ich jetzt mal sagen, bei unserer Versorgungs-IT, weil wir vielleicht eine der wenigen Bereiche sind, die nicht immer nur auf sie draufhauen, sondern sehr wohl sehen, was für Schwierigkeiten sie haben. Und haben auch teilweise ja Mitarbeiter, die genau an dieser Schnittstelle sitzen und teilweise auch die Kollegen dann entlasten können. Also das ist, glaube ich, sehr positiv an dem ganzen Projekt, dass da wo plötzlich mal jemand ist, der sagt, ich verstehe, was dein Problem ist und du hast, ne? Und da gibt es noch einer, der mich doppelt auf der Forschungsseite, der das auch versteht. Und das ist gut. Ich glaube, so muss man Projekte zukünftig auch gestalten.
Ja. Mhm. Ich glaube, so ein Punkt ist auch noch wichtig, das ist die kommunikative Brücke. Ja. Also ich glaube, das können wir schon leisten, auch nicht nur in dem Projekt, sondern eben auch so in der Form unserer Profession, dass wir übersetzen können. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel auch im Bereich, dass jetzt Mediziner, wenn sie gegenüber einer IT oder irgendeiner Firma ihre Anforderungen formulieren sollen, dass die dann relativ häufig Schwierigkeiten bekommen und umgekehrt dann wieder Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was die IT-Abteilung oder die Firma ihnen dann anbietet. Und eben da können wir tatsächlich ein bisschen helfen, übersetzen helfen.
Vielleicht ein Beispiel. Mhm. Ja, Klinikdirektor braucht Speicherplatz, Server-Speicherplatz. Okay. Und wird dann natürlich von der IT-Abteilung gefragt, wie der zu spezifizieren ist, also wie Zugriffszeiten sind auf den Speicher, wie welche Archivierungsfunktionen er braucht und so weiter, wo er dann oft sagt, ich brauche Speicher und kriegt dann halt, der IT-Mitarbeiter macht dann ein Angebot, was natürlich unter Umständen sehr konservativ ausgerichtet ist im Sinne von Hochverfügbarkeit und so und sagt dann, aber wenn ich in den Mediamarkt gehe, dann zahle ich 50 Euro dafür und ihr wollt hier 5.000. Wie geht das denn für dieselbe Menge an Speicher? Und das dann zu übersetzen, dass es nicht dasselbe ist, das können wir ein bisschen, ja.
das wirklich dieses Kommunikations- ja. beziehungsweise ihre Facherfahrung sind ja Medizin, also hm? Das Verständnis auf der linken Seite als auch eben
genau.
die Informatik auf der rechten genau. Seite.
Ja. Hm.
Genau, also jetzt wäre für mich so die Frage, also die diese Schnittstelle zu dem eigentlichen Thema der Sendung, also hm? Elektronische ja. Patientenakte, ist das über das Projekt gegeben oder ist der Schnitt, die Schnittstelle irgendwo anders, die Sie jetzt als genau, Institut haben? Sie?
Ja klar, nee, alles gut. Also das Thema elektronische Patientenakte ist ja ein Stück weit ein Parallelläufer. Ne? Also wir haben über verschiedene Organisationen und Gremien immer wieder versucht, auch da reinzudrücken, dass diese Forschungskompatibilität gegeben sein soll. Und dann ist es ja dem Spahn-Ministerium zu verdanken, dass sie da auch eine ziemliche Geschwindigkeit in das ganze Thema reinbringen, ja, was ja lange Jahre hier, mhm. ja, es war eigentlich ein Unwort, dass man das eigentlich in den Mund genommen hat, ne? Und es ist auch teilweise jetzt noch so, dass die Leute die Augen verdrehen, solange noch nichts da ist, zumindest, was man mal zeigen kann. Ja, wir haben darauf geachtet oder sind eigentlich immer noch dabei, darauf zu achten, dass die konkrete Ausgestaltung des EPA-Themas, zum Beispiel, es gibt ja diese medizinischen Informationsobjekte, MIOs genannt, dass die dann eine Ausprägung erfahren, die kompatibel ist, zum Beispiel mit dem, was wir in den Datenintegrationszentren hier einsetzen. Also es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn da auf andere Standards zum Beispiel gesetzt würde, mhm. als die, die wir hier einsetzen. Und es ist auch so, dass wir drauf dringen und ich hoffe, dass das dann auch in der Umsetzung von diesem Patientendatenschutzgesetz mit reinkommt, dass es nicht nur diesen Weg gibt, wo man dieses Thema Datenspende machen kann vom Patienten zu diesem Forschungsdatenzentrum, was da angelegt ist, also mehr oder minder eine Einbahnstraße, sondern dass es auch weiterhin eine Möglichkeit gibt, eine EPA zu nutzen, ja, als eine Infrastruktur. Also wo ich jetzt letzten Endes eine Studie aufbauen kann als Ärztin und Arzt, wo natürlich auch eine Vertrauensbeziehung ist zwischen dem Patienten und dem Arzt, der sagt, ich möchte an der Studie von Ihnen teilnehmen und ich möchte nicht einem anonymen Institut da die Daten spenden, wo der Forscher sie wieder zurückfordern muss. Das ist über Moskau nach Rom, also das muss ja nicht sein, ja, sondern die EPA mehr als eine Autobahn zu sehen, die halt nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern eine Infrastruktur, die man dafür auch gut nutzen kann. Also das wäre unser Wunsch und wir hoffen, dass es auch realisierbar ist. Wir sind Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht es genauso. BMG müssen wir noch vielleicht ein bisschen überzeugen, weil die natürlich ein anderes Interesse haben mit der EPA. Die müssen sie erstmal auf die Straße kriegen, ist ja klar.
Ja. Okay, dann gehe ich nochmal ein Stück in die andere Richtung. Also wo sind sozusagen bei Ihrem Institut die konkreten Ansatzpunkte bei EPA? Also an welchen Stellen docken Sie sozusagen an das Thema an? Weil das ist mir jetzt nur aus Ihrer Antwort nicht ganz klar geworden.
Ja, also das, wenn es um konkrete Punkte geht, ist es eigentlich nur so, dass wir sagen, wir sind an dem EPA-Thema dran in diesem gesetzgeberischen Kontext und versuchen da Lobbyarbeit zu machen, dass es kompatibel ist mit der Arbeit, die wir jetzt hier gemacht haben. Weil wir da einfach schon sehr viel gemacht haben, auch national abgestimmt gemacht haben und wir versuchen letzten Endes die Brücke zum BMG zu schlagen und zu sagen, die Leute da zu bewegen, frag doch mal die Forscher, ne, was die wirklich brauchen. Und dass es nicht, dass dieses Thema Forschungskompatibilität, dass es nicht nur ein Wort bleibt, sondern auch wirklich einen Nutzen kriegt. Also konkret in dem Sinne nicht, platt gesagt. Ja.
Dennoch die Frage, der Gedanke einer Graswurzelbewegung, warum ist es denn nicht auch denkbar, dass einzelne Klinikums diese Patientenakte selber schon entwickeln, beziehungsweise ist die Frage hier, ist es in Jena passiert? Der Patient, der
herkommt. Die Frage wäre erstmal, was meinst du mit Graswurzelbewegung? Ja. Weil wenn du da gleichzeitig Kliniken in den Mund nimmst, ist das, Graswurzel heißt ja vom Boden. Also sozusagen müssten die Personen quasi mit ihrer EPA zur Klinik gehen und sagen, hier, ich spende meine Daten. Das wäre eine Graswurzelbewegung.
Nee, ich denke eher aus der Richtung heraus, dass ein Klinikum sagt, wir haben Patienten, wir müssen das irgendwie vereinheitlichen. Plus eben wie hier so ein Uniklinikum, wir hätten auch gerne die Forschungsanbindung und wir beginnen mal ein Projekt auf unserem Territorium, ohne gleich diesen großen Wurf des Nationalen zu wagen. Und unter Umständen finden sich dann verschiedene Einrichtungen, die dann zusammenkommen.
Es gibt da, auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Ansätze dazu. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob man die Infrastruktur, die man dann aufbaut, ob man die in so einem kleinen Rahmen unter den ziemlich knappen zeitlichen Ressourcen, die jetzt in einem Klinikum zur Verfügung stehen, überhaupt schaffen kann. Ja. Oder auch so sicher schaffen kann, dass das dann tatsächlich nicht zur Katastrophe führt. Also von den Kliniken aus gab es Initiativen, zumindest mal eine Fallakte zu schaffen, die ist was anderes als die Patientenakte. Also da geht es um die Verwaltung, aber immerhin Zusammenführung von Daten zu einem Behandlungsfall, die so zu strukturieren, dass man die hinterher auslesen kann. Also das ist zum Beispiel was, was es gab. Es gibt immer wieder Ansätze dazu, sogenannte Einweiserportale zu schaffen, damit man eben, das ist ja auch ein Teil dieser Patientenakte, über die Sektoren, auf der einen Seite die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, auf der anderen Seite die Kliniken, damit man über diese Sektorengrenze Informationen hin und her schaffen kann, elektronisch. Ja, das ist ja zurzeit ein Stück Papier oder so oft. Ja. Ne? Und allein das schon wäre schon ein Fortschritt für den Patienten, also dieser Datenaustausch, wenn das funktionieren würde. Also da gab es immer mal wieder einzelne Ansätze. Ich glaube, es ist aber gar nicht verkehrt, wenn man, sagen wir mal, diese Infrastrukturen schafft, wie schon gesagt, mit der Bemühung, sie irgendwie so gut abzusichern wie nur möglich. Dass das Ganze schwierig ist, dass es auch ein Problem ist, Sachen zu zentralisieren, ist ganz klar. Was ich jetzt ganz spannend fand, zum Beispiel die AOK, der AOK-Verband sozusagen, die haben ja auch für diese elektronische Gesundheitsakte einen Ansatz, der jetzt ziemlich stark auch dem ähnelt, was wir in dem Projekt machen, nämlich dezentral. Also das heißt, die Daten bleiben in den einzelnen Einrichtungen, also nicht Patientenakte, sondern Gesundheitsakte. Verbleiben in den einzelnen Einrichtungen und werden dann auf Bedarf sozusagen geschickt oder zusammengeführt. Das gibt es jetzt in Modellprojekten. Ich glaube, irgendwo in Schleswig-Holstein wird das schon ausprobiert. Und das ist natürlich spannend, jetzt auch mal zu sehen, unter diesem Gesetz also sind ja verschiedene Institutionen auch aufgewacht. Krankenkassen haben unterschiedliche Ansätze. Sie sind ja verpflichtet, bis 21 sowas zu schaffen wie eine elektronische Patientenakte. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt verschiedene Ansätze erprobt werden, hat man ein Stück weit, also es ist keine Graswurzelbewegung, aber man hat zumindest mal eine gewisse Dynamik und einen gewissen Wettbewerb da drin. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ich würde gerne nochmal hier einhaken, weil Sie jetzt verschiedene Begriffe reingeworfen haben. Und die würde ich gerne noch ein bisschen auseinanderdröseln. Also Sie haben gesprochen von der Fallakte, von der Patientenakte und der Gesundheitsakte. Das sind jetzt also in Ihren letzten Reden. Was ist das einzeln und wie unterscheidet sich das auch voneinander? Dass wir das auch für unsere Hörer ein bisschen klar machen.
Genau, vielleicht so ganz, ich mache es ein bisschen holzschnittartig, schwarz-weiß. Ja, ja. Fallakte ist halt so ein Behandlungsfall im Klinikum und alles, was sozusagen zu dieser Behandlung dazugehört an Daten, werden strukturiert zusammengefasst und sind dann zugänglich. Mhm. Das ist schon mal viel. Also wenn man denkt, verschiedene Beteiligte in einem Klinikum haben ihre eigenen Subsysteme, da ist alleine eine Fallakte schon ein großer Schritt. Dann ist die Idee...
Also nur ganz kurz, das heißt, mal angenommen, ich habe jetzt einen Autounfall, komme jetzt zunächst erstmal in die Intensivstation, werde dort behandelt, werde dann vielleicht noch weiter stationär behandelt und vielleicht dann nochmal irgendwie, also irgendwas gebrochen, habe danach eine Physiotherapie, das wäre sagen, das würde alles dann diese ganzen Schritte in der Fallakte landen. Sehe ich das richtig?
Im Prinzip ist es das, ganz genau.
Okay. Also es gibt ein Anliegen, weshalb Sie im Krankenhaus waren und das ist der Fall. Ja? Das heißt, Sie haben im Prinzip ein Mapping von ein Patient kann mehrere Fälle sein. Ja.
Genau. Ja. Okay. Mhm. Genau. Wenn Sie jetzt Jahre später in einem anderen Klinikum mit einer anderen Beschwerde aufschlagen, dann kann sozusagen die Fallakte dort nicht genutzt werden. Okay. Also das ist eben in dem Sinne fallbegrenzt.
Aber wäre es so, nicht so, dass ich, auch wenn ich jetzt ins selbe Klinikum gehe, dass trotzdem wieder ein neuer Fall wäre?
Ja, wenn Sie sagen, das ist so. Anliegen, ja. Ich habe es ein bisschen übertrieben, damit es klar wird.
Okay,
gut. Ja. Genau. Und dann die Gesundheitsakte ist eigentlich etwas, wo man sagt, ja, die Patienten selbst in ihrer Verantwortung sammeln die Daten, die für sie und auch Materialien, die für sie erstellt wurden im Rahmen von Behandlung, quasi in so einem Safe. Und haben zumindest mal für sich Röntgenaufnahmen, irgendwie Laborbefunde in einer gemeinsamen digitalen Hand sozusagen. Das ist eigentlich die Idee der Gesundheits.
Nicht die Aldi-Plastiktüte. Ja, also gibt es ja immer diese Horrorbilder, wo die Leute ihre Daten mitbringen und die in der Tüte auf den Tisch hauen.
Oder auch liegen lassen. Ja. Genau. Ja, ich war mal irgendwie in der Kantine und das war nicht hier, muss ich dazu sagen. Und ich saß gemeinsam mit einer Patientenakte am Tisch und ansonsten war aber niemand da.
Mit einer Gesundheitsakte?
Ja, nee, in dem Fall war es eine Patientenakte, also Papier
auch. Okay.
Genau. Und ja, und das, also Gesundheitsakte im Prinzip so eine Sammelstelle für gesundheitsbezogene Daten für ein Individuum. Und dann die Patientenakte erweitert das ja bis hin zu so einer Austauschmöglichkeit, dass ich, also wenn es eine patientengemanagte Patientenakte ist, was da das Anliegen auch ist jetzt des Gesetzgebers, dass ich als Patient hergehen kann und sagen kann, okay, für einen Behandlungsvorgang gebe ich bestimmte Einsicht auf Teile meiner Akte dann auch frei. Und ich kann vor allen Dingen dann auch wieder über diese Sektorengrenze kommen. Ich kann mit meinem Hausarzt dieselben Daten besprechen wie mit dem Klinikarzt oder der Klinikärztin.
Und die Gesundheitsakte, wird die bei mir zu Hause aufbewahrt oder ist das etwas, was auch beim Arzt liegen kann?
Also jetzt die digitale Gesundheitsakte, die soll ja auf Servern liegen. Also die passt auch. Ich glaube, man hatte ganz am Anfang, also vor 15, 16, 17 Jahren, war ja mal die Idee, Gesundheitsinformationen auf dem Chip einer Karte mit sich herumzuschleppen. Das Projekt ist ja ziemlich gescheitert, beziehungsweise hat sich unendlich verlängert. Und jetzt ist schon die Idee, dass man sagt, es gibt einen digitalen Platz, gut gesichert, und der wird halt freigeschaltet und den kann ich dann als Patientin oder Patient bestücken oder bestücken lassen. Ja, ich habe ja die Dinge erstmal nicht digital, aber die können sozusagen dann vom Hausarzt oder vom Klinikum eingetragen werden dort und ich verwalte das aber.
Und wo ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen der Gesundheitsakte und der Patientenakte? Das ist mir noch nicht also ganz 100% klar.
Ich vermute auch jetzt, historisch werden die Übergänge fließend sein. Das heißt also, dass jetzt zum Beispiel die Krankenkassen, die zum Teil ja schon angefangen haben, solche Gesundheitsakten anzubieten, große Krankenkassen haben das jetzt oder bewerben das schon, dass sie das haben werden, beziehungsweise eine hat es auch schon. Und eine ganze Menge kleinerer Berufskrankenkassen haben sich zusammengeschlossen und haben das von einer Firma jetzt quasi sich installieren oder implementieren lassen. Also diese Infrastruktur einer Gesundheitsakte, die ist jetzt im Entstehen oder zum Teil auch schon da. Und ich glaube, dass sozusagen der Übergang zu der Patientenakte dann zum Teil auch von den Krankenkassen fließend gestaltet wird, sodass man die als Basis nehmen kann, wenn sie dann zertifiziert wird von der Gematik, also der beauftragten Institution für die elektronische Patientenakte, dass man dann eben dieses Freischalten für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder Institutionen, dass man das noch da oben drauf setzen kann. Also es gibt ja quasi den zentralen Ansatz, wo eben über die Gematik und über die Telematik-Infrastruktur sozusagen eine elektronische Patientenakte ins Werk gesetzt wird. Es gibt aber auch diese anderen Ansätze der Krankenkassen und das Gesetz verpflichtet ja die Krankenkassen dazu, sowas anzubieten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die auch auf ihrer eigenen Infrastruktur das dann weiterentwickeln werden.
Ja, ich glaube an der Stelle ist es halt am die AOK nennt sich ja auch Gesundheitskasse und nicht Krankenkasse. Also es hat auch was damit zu tun, wie man das vermarktet. Richtig.
Ja. Also mir ging es jetzt nochmal darum, auch für die Leute, die jetzt das zuhören, ein bisschen die Begriffe auseinander zu sortieren, damit man weiß, was jetzt eine Fallakte ist und so weiter. Und wenn ich weiter sozusagen mal mit naiven Straßenwissen versuche ranzugehen, könnte ich ja sagen, meine Vorstellung von der Krankenkasse ist eine Institution, die sozusagen so eine Abwicklungsfunktion hat. Das heißt, ich zahle als Patient oder als Patient, sondern als normaler Arbeitnehmer meine Krankenkassenbeiträge und der Arzt kommt dahin und sagt, ich habe die Patienten behandelt, ich hätte gerne davon x Geld zurück. Und sozusagen in meiner naiven Weltsicht haben die Krankenkassen gar kein Wissen über meine Krankheit. Und sozusagen, also beziehungsweise kriegen quasi nur, also vor vielen Jahren war das ja auch mal so, dass sie quasi nur quasi Sammelwerte übermittelt bekommen. Und jetzt verwalten sie quasi meine Gesundheitsakte, haben sozusagen dann ein Wissen über meinen individuellen Gesundheitszustand. Das würde ich jetzt sozusagen erstmal mit meinem naiven Straßenwissen überraschend finden. Ist dann mein naives Straßenwissen falsch oder hat sich das irgendwann in den letzten Jahren geändert? Waren da die Entwicklung?
Im Grunde ist das richtig, nur dass der Gesetzgeber einen ganz dicken Riegel davor geschoben hat. Also die Krankenkassen sind beauftragt, so eine Infrastruktur zu schaffen, aber sie dürfen sie nicht benutzen für sich selbst. Also das heißt, die Krankenkassen, genau wie Sie es auch gesagt haben, die haben mit Abrechnungsdaten zu tun. Diese Abrechnungsdaten können durchaus, also die enthalten zum Beispiel auch Informationen über die, zumindest über die Gruppe, zu der die Diagnose dazugehört. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Krankenkassen die Möglichkeit hätten, in diese Gesundheitsakte hineinzugucken. Die sollen einfach die Plattform dafür zur Verfügung stehen. Und sie dürfen es auch nicht nutzen zu ihren Zwecken. Das wäre ja schlimm. Also zum Beispiel zu sagen, ja, die Krankenkasse kalkuliert auf der Basis meiner Krankengeschichte die Risikogruppe und setzt dann den Tarif hoch oder so. Also das ist ausdrücklich und ziemlich klar ausgeschlossen, aber durch den Gesetzgeber. Das haben die auch ganz gut gemacht.
Okay. Dann bin ich beruhigt.
Vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt natürlich auch einen gewissen Gap zwischen dem, was abgerechnet wird und dem, was da klinisch wirklich ist. Ne? Also Stichwort DRG-Kodierung im Krankenhaus, für diejenigen, die das kennen, da ist es manchmal dann relativ egal, was man sonst noch alles Sinnvolles klinisch macht, man kriegt nur eine bestimmte Position
abgerechnet. Also können Sie es kurz erklären für diejenigen, die es nicht kennen?
Also es ist so, dass, man kann sagen, man hat eine Art Standardisierung für bestimmte Behandlungsfälle im Krankenhaus eingerichtet, das ist dieses DRG-System. Und dann ist klar, ob diese Person jetzt noch 3 Wochen länger in dem Bett liegt für eine bestimmte Erkrankung, gibt es halt nur einen Pauschalbetrag X. Ja. Und man kann darüber hinaus unter Umständen noch was kriegen, aber dann muss man sozusagen weitere Diagnosen einführen, um quasi noch extra Geld zu kriegen.
Also ich klagen alle drüber.
Ja, genau. Ja.
Also ich glaube, nach meinem Gefühl wieder so vor 15 Jahren war es eher aufwandsbasiert. Das heißt, also
das stimmt.
Ich war bin 2 Wochen im Krankenhaus geblieben, dann hat das Krankenhaus quasi für 2 Wochen so abgerechnet. Ja. Und jetzt sagt das DRG-System, meine Krankheit sind genau meinetwegen 10 Tage oder 9 Tage. Und dann kriegt es halt für 9 Tage Geld und nach 9 Tagen wäre ich dann rausgekickt, weil das Bett wieder frei werden muss. Also
Du hast böse sehr einfach gesagt. Klar, ist so.
Ja gut, ich meine, das hat 2 Seiten. Ne? Also früher war es auch so, dass manchmal gerade ältere Leute auch gern viel zu lange behalten wurden, weil es war fürs Krankenhaus prima, Bett war besetzt, konnte man Geld mitmachen. Mhm. Und ich meine, es gibt wenige Orte, die so ungesund sind wie ein Krankenhaus, jetzt was Infektionsgefahren angeht. Also ist das zum Beispiel nicht verkehrt, wenn jetzt ein gewisser Druck da drauf liegt, Patienten relativ schnell zu mobilisieren. Also es hat jetzt auch nicht nur den negativen Effekt, es gibt ja dieses Schlagwort von der sogenannten blutigen Entlassung, also dass man quasi die Patienten viel zu früh rauskegelt aus dem Krankenhaus. Also es hat 2 Seiten, muss man schon fairerweise sagen.
Ja, genau. Also jetzt war aber sozusagen, Sie wollten noch was zu dem DRG-System sagen. Ich hatte es jetzt nur unterbrochen.
Ich wollte einfach nur sagen, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen dem, was in Abrechnungsdaten drinsteht und dem, was klinisch sozusagen der Hintergrund des Ganzen ist. Ja. Hm. Also es gibt sozusagen auch Optimierung in Richtung der Abrechnung, das muss man einfach klar so sehen. Ja, das wissen eigentlich auch alle. Ja.
Aber es ist in dem Sinne, dass eine Laboruntersuchung abgerechnet wird und nicht die Laborwerte letztendlich der Krankenkasse zugänglich sind.
Ja, genau, so ist es. Also abrechnungstechnisch bildet sich das so ab,
Ich wollte hier gerade noch ein bisschen was ergänzen, weil das gibt verblüffende Ergebnisse, wenn man versucht, maschinelles Lernen auf Versorgungsdaten, die jetzt eigentlich mit einem Abrechnungsbezug gesammelt wurden, anzusetzen. Das heißt ja, dass man eben diesen Versatz halt hat. Also wenn das Primärinteresse ist, die Daten zu erfassen, damit die Abrechnung stimmt, werden bestimmte Dinge eben nicht so genau erfasst und andere vielleicht sehr genau. Und wenn man da dann drauf Algorithmen trainiert, dann machen die nicht unbedingt das und manchmal auch genau nicht das, was jetzt medizinisch angezeigt wäre. Das ist auch was, wenn man jetzt diese großen Datenmengen sieht und sagt, ja, ist ja ein Fest für die maschinellen Lernverfahren, worauf man achten muss. Wollte ich nur ergänzen. Also passt halt zu diesem Versatz zwischen abrechnungsbezogen dokumentiert und eigentlich der klinischen Dokumentation, was anderes ist.
Das ist, glaube ich, dann auch eben interessant innerhalb dieser Plattform, dass da genau klar ist, wofür wurden die Daten oder in welcher Genauigkeit wurden Daten erhoben. Mit welchem Hintergrund eben, um dann die auch sinnvoll oder korrekt einzusetzen.
Genau. Ja. Und Sie müssen auch die Leute fragen, die Sie dokumentieren. Ne? Also wenn da ein Feld ist, das heißt validiert, dann kann das ja alles heißen. Dann kann das heißen, jemand ist auf dem Weg zum Kaffee vorbeigegangen und hat draufgeklickt. Oder jemand ist wirklich tief in Akten gegangen und hat nochmal nachgeguckt, ob das stimmt. Also, und da muss man sich schon drauf verlassen, auf die Leute, die das tagtäglich machen. Ja. Das vergisst man auch manchmal. Also wenn man das rein informatisch betrachtet, sieht das ja alles gleich aus. Ja. Und der Informatiker, so wie man sie teilweise kennenlernt, die nehmen das manchmal auch relativ unkritisch und sagen, das ist ja eh nicht meine Baustelle, ja, da muss sich ja jemand anders drum kümmern und wir machen jetzt was Schickes damit. Irgendeine tolle Grafik, Visualisierung und so weiter. Und der Mediziner ist dann auch total begeistert. Aber dieses Gap geht verloren, dass da eigentlich noch was dazwischen ist. Ja, das ist das, was Kurt Spreckelsen auch gesagt hat, ja.
Dass man unter Umständen dann eigentlich die falschen Schlüsse draus zieht.
Unter Umständen,
genau. Ja. Richtig, eben bei der Krankenkasse oder wir hatten ja jetzt schon die Leute, im Prinzip der Patient soll mit an dieser Patientenakte mitmachen, die Krankenkasse soll die eigentlich irgendwie speichern, also sicher aufbewahren, dann die Ärzte sollen natürlich beteiligt sein, aber wer letztendlich kriegt noch zu, oder wer ist an diesem ganzen Spiel sonst noch beteiligt?
Na, perspektivisch denke ich mal alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Also das können Pflege sein, das kann Physiotherapie sein. Also im Prinzip ist das schon breit gedacht. Ne? Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt auf den Zeitplan versetzt, den die Gematik da aufgemalt hat, haben die schon auch, sag mal, darauf geachtet, dass die Hoffnung jetzt nicht so sein sollen, dass jetzt in 2 Jahren da irgendwie alles verfügbar ist, was man irgendwie hat, sondern die fangen halt langsam an und die müssen natürlich auch erstmal gucken, dass das läuft. Das kann man gut verstehen und dementsprechend ist auch vieles von dem, was jetzt zuerst kommt, sowas wie elektronischen Impfpass zu haben oder Mutterpass und so weiter, ist natürlich mehr dokumentenartig basiert. Ja? Und vielleicht noch nicht unbedingt so, wie wir es uns am Ende wünschen würden. Also sprich, dass diese strukturierten Daten dann genauso da sind, wie wir sie jetzt hier vorbereiten im Rahmen des Krankenhauses. Also das, was vielleicht mindestens passieren wird, ist, dass man so PDF-artige Dinger da drin hat, im Prinzip wie eine sichere Datenablage, aber immerhin, das hat man dann schon mal, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, was es oft für eine große Erleichterung ist, wenn quasi alle im Behandlungsprozess Beteiligten auf dasselbe gucken können und der Patient es halt nicht zu Hause vergessen hat, ja.
Oder es lesbar ist.
Und es lesbar ist, richtig, genau.
Richtig, ja, nicht genau, mit irgendeiner netten Unterschrift oder Zusatzvermerk. Ja.
Vielleicht nur als ein Beispiel. Wir haben in dem Projekt auch ein internationales Advisory Board, die quasi von außen drauf gucken, was wir da in Deutschland so machen. Und da haben wir einen Kollegen, der hat ein Projekt vorgestellt, das heißt London One Health. Und was die einfach nur gemacht haben, ist im Prinzip eine sichere Infrastruktur zu basteln, dass alle Leute im Prinzip eine Art Viewer auf diese Arztbriefe hatten, ne, was es vorher nicht gab. Aber so konnte halt der Patient, der reinkam, gesagt, ja, ich habe meinen Arztbrief zu Hause vergessen, was uns heute hier so passiert. Und da haben die gesagt, nee, ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben sie ja elektronisch da in einer Art Cloud-Lösung, aber halt sicher abliegen. Ja. Und auch das, was in der Vergangenheit da liegt, ist alles da, alle können gleichzeitig drauf gucken. Und das hat einen extremen Support, wie er berichtet, von der Ärzteschaft auch gebracht, weil die einfach glücklich waren, dass so eine einfache Technik da verfügbar ist. Ja.
Wie ist das Projekt?
London One Health.
Ah.
Ja. Wenn ich es richtig erinnere.
Ich glaube schon, ja.
Wobei, ich sage mal so, aus Patientensicht finde ich das natürlich zunächst erst mal wieder gruselig, wenn ich das so höre, weil wenn ich jetzt zur Physiotherapie gehe und die Physiotherapeutin Zugriff auf meine, ich sag mal, onkologischen Daten hat, dann hätte ich da ein bisschen Bauchschmerzen oder auch andere Sachen. Also das heißt, also sozusagen, wenn jeder Zugriff auf die Akte hätte, dann
nee, sie müssen das natürlich, sie müssen es in ihrer Hand behalten und das quasi freigeben dürfen. Das ist das Wichtige daran, ja.
Genau, und ich meine, das ist ja jetzt gerade von der Vision her auch das Gute an dieser elektronischen Patientenakte, dass die kleinteilig, quasi, wenn man so will, dokumentenbezogen, eine Freigabe erlaubt. Bis hin, dass das technisch so ist, dass die Dokumente ja einzeln verschlüsselt werden. Das finde ich bei allen Fragen, die man oder Fragezeichen, die man da dran setzen kann, die Idee, dass man sagt, also ich nehme zufällig generierte symmetrische Schlüssel, Verschlüsselung für jedes einzelne Dokument und kann dann also ganz, ganz fein bestimmen, das darf jetzt die Physiotherapeutin lesen, das darf der Radiologe lesen und so weiter, das darf die Onkologin lesen.
Plus,
das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Was Herr Leidicken, also der Chef von der Gematik auch immer wieder sagt, ist, dass man da auch Sachen rauslöschen kann. Ne? Also weil es halt quasi vom Patienten geführt ist in dem Sinne, dass er sagt, da ist nichts für Ewigkeiten drin gespeichert, wenn er sagt, ich will das da raus haben.
Ja, also wie gesagt, ich versuche noch so ein bisschen aus Patientensicht das Ganze mir anzuschauen.
Ja, klar.
Und da würde ich es persönlich schon für sinnvoll erachten, wenn gewisse Dokumente lange drin liegen, also sehr lange. Also ich hätte persönlich jetzt kein Interesse, dass da Arztbriefe gelöscht werden, aber sozusagen dann eine Zugangssteuerung, an der hätte ich persönlich schon ein großes Interesse, dass ich sag mal, eine Physiotherapeutin, die muss vielleicht nicht interessieren, was ich an anderen Problemen hatte.
Ja.
Beziehungsweise müsste man dann überlegen, warum muss ich das interessieren? Eventuell vielleicht schon. Hm. Und also da würde ich mir eben, also deswegen, es klang erstmal so, als ob jeder auf alles Zugriff hätte und da würden sozusagen meine Patientenalarmklingen
locken. Ich glaube, das ist auch nicht in dem One Health Projekt so, dass da alle auf alles Zugriff.
Ja.
Aber sie könnten es prinzipiell, ja.
Aber das, weil Sie das gerade einen interessanten Punkt angesprochen haben, also haben gesagt, sozusagen, dass Teile der Akte werden dann sozusagen verschlüsselt.
Einzeln
verschlüsselt, genau. Also gibt es dazu irgendwie eine Spezifikation, wie das gemacht wird? Also gerade das Schlüsselmanagement stelle ich mir halt sehr, sehr interessant vor bei so einem komplexen Teil?
Also es gibt eine Spezifikation, die kann man auch laden, also runterladen von der Gematik. Die ist ziemlich klar.
Okay.
Sozusagen. Und kleinteilig formuliert und außerordentlich detailreich. Und ich meine, dass die, sagen wir mal, dass da Risiken mit verbunden sind, da brauchen wir, glaube ich, uns hier nicht drüber zu unterhalten oder zu streiten. Das ist so. Aber es ist eigentlich ein Konzept, was bestimmte Dinge schon ganz gut formuliert. Also in dieser Spezifikation ist eben zum Beispiel klar spezifiziert, das Dokument wird einzeln dann verschlüsselt. Es wird eben verwiesen sozusagen auf die Art, wie dann die Schlüssel wieder verschlüsselt werden, ne? Wer dann wie diese Schlüssel aufschließen darf und so. Also das ist, wie gesagt, so ein kaskadierendes System, was ja Chaos Computer Club hat es ja herausgefunden, sozusagen die entscheidende Schwachstelle gar nicht in der Technik hat, sondern eher wieder in dem organisatorischen Bereich. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder typisch, dass man die Spezifikation, die technische Spezifikation ganz, ganz fein und detailliert und was weiß ich, 100-mal überprüft und diskutiert machen kann. Und dann vergisst man aber, dass da wieder Menschen dran sitzen, die irgendwelche Fehler machen.
Ja. Ja. Bis dahin, dass diese Menschen arbeiten sollen.
Und
dann ist es unter Umständen so, dass eine Abteilung das Passwort am Monitor kleben hat. Und dementsprechend kann ich hinterher nicht mehr sagen, wer das war, der diese Akte bearbeitet hat, der den Eintrag gemacht hat.
Das ist genau das Problem.
Ja. Ja. Also, soweit ich das sehe, scheint es ja hier wirklich auch einen Fehler im Prozess letztlich zu geben. Bei der Schlüsselausgabe, nicht Schlüsselausgabe, aber sozusagen bei der Vergabe der Zugangsberechtigung. Das heißt also, also Sie hatten ja schon ein paar Mal die DSGVO angesprochen und die und auch das alte BDSG sprechen immer von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Hier ist aus meiner Sicht ein klarer Fehler in den organisatorischen Maßnahmen gewesen. Und das lässt sich aus meiner Sicht schon beheben. Also auch das in einer Form, dass alle anderen weiterarbeiten können, muss halt quasi sich den Prozess nochmal angucken und den entsprechend anpassen. Also das sehe ich jetzt als, also ich meine natürlich sozusagen in der Umsetzung ist es schon problematisch, aber es ist jetzt keine große Hürde, die Nähe zu begehen wäre.
Na, ich glaube, man muss noch mal kräftig nachdenken. Weil es gibt ja dieses Problem, was passiert, wenn jetzt die Karte verloren geht? Ich kann ja jetzt dann nicht so lange mit meiner Krankheit warten, bis die neue wieder da ist, im Sinne eines ganz genau gut gemachten Prozesses, wo ich mich bei so einer Certification Authority persönlich melden muss, so wie man das sonst mit Schlüsseln macht. Also das heißt, da muss man noch mal drüber nachdenken. Vielleicht muss man diesen Bereich auch organisatorisch zweiteilen, quasi die Versichertenkarte, die mir den Zugang aufs Gesundheitssystem im Sinne von ich kriege Behandlungen erlaubt und auf der anderen Seite aber den Teil der Versichertenkarte, der dann wieder den technischen Zugang auf sowas wie die elektronische Patientenakte freischaltet. Das sind Dinge, darüber muss man diskutieren. Es ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, ja, wir dürfen die nicht einfach an irgendwelche Postadressen schicken.
Genau. Ja, ja, ich meine, es geht hier um den Heilberufeausweis, also um den sozusagen Arztausweis und so. In den alten Dokumenten der Gematik wird immer wieder betont, dass die Fallback-Lösung ist immer der manuelle Prozess. Also der funktioniert immer. Und sagen, die Behandlung ist zumindest nach den offiziellen Aussagen quasi immer sichergestellt, auch wenn das elektronische Dokument, also der Heilberufeausweis, erstmal nicht funktioniert.
Das ist wichtig.
Genau.
Dennoch von dieser Plattform, das, was ich jetzt gesehen habe, ist es so angedacht, dass es die zentrale Speicherung der Daten gibt, dass da über die Gematik die Daten verwaltet werden. Und dort der Patient sich autorisiert, ich darf an die Daten ran und dann im Prinzip von diesem zentralen Surfersystem auch die Zugangsberechtigung erhält. Aber praktisch diese Schlüssel, mit denen die Akten oder diese Dokumente verschlüsselt sind, liegen eben auf einem Surfer, für den ich mit der Zugangskarte nur die Berechtigung bekomme. Ist das jetzt ist das so? Für dieses System ist dieses Ganze so aufgebaut? Und, ja.
Gut, also, ich meine, das ist ja jetzt die Frage, wie sich das tatsächlich durchsetzt. Ah, also okay. Es ist diese, nach der Gematik-Spezifikation ist das schon so, dass also der Schlüssel nicht auf der Gesundheitskarte liegt, sondern die Gesundheitskarte quasi die Identifizierung erlaubt und dann der Schlüssel quasi ausgehändigt wird. Also eigentlich genauso, wie Sie es beschrieben haben. Und da jetzt die Verantwortung für die Bereitstellung der elektronischen Patientenakte aber eigentlich bei den Krankenkassen liegt, ist halt die Frage, ob die nicht sich in dem Sinne nochmal ein etwas anderes Konzept, insbesondere was, ich habe das ja schon gesagt, was die zentrale Speicherung der Daten angeht, ausdenken. Also das scheint so zu sein, also das mit dem Freischalten der Schlüssel, das, wie gesagt, das steckt in der Spezifikation mit drin. Aber eben zum Beispiel die Art, wie jetzt die Daten gehalten werden, ob die Daten die Patientendaten, also die Gesundheitsdaten, ob die zentral auf irgendeinem Cloud-Server liegen oder ob die bei den Gesundheitseinrichtungen verteilt liegen. Das ist zum Beispiel nicht entschieden. Die müssen halt zusammengeführt werden können, aber eben dieses AOK-Konzept sieht durchaus eine verteilte Datenhaltung, zumindest für die Gesundheitskarte, für die Gesundheitsakte vor. Und ja.
Finde ich auch persönlich wesentlich interessanter, wenn diese Daten in dem Sinne dupliziert werden, wenn in dem Sinne der Arzt eine davon hat, weil er ja derjenige ist, der die auch verursacht hat, der den Arztbrief geschrieben hat, bis dahin, dass nochmal eine nicht zugängliche Variante, also eine verschlüsselte Form, auf irgendeinem Cloud-Speicher liegt und ich mir aber auch zum Beispiel auch die Daten runterziehen kann. Das macht ja im Prinzip die digitale Welt so angenehm, dass ich Daten problemlos duplizieren kann, synchronisieren kann zwischen verschiedenen Instanzen und es nicht nur diesen einen Ort geben muss. Das finde ich eigentlich an dieser Lösung schöner. Dieses Schema, was ich halt über ein Video, über einen Vortrag mitbekommen hatte, ist eben eher, dass es so einen Datenlagerort geben sollte.
Na gut, also zumindest mal für die Schlüssel ist das ja auch so. Also ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen vielleicht wieder der Geschichte geschuldet, ne, dass die Gematik-Infrastruktur eine lange Vorgeschichte hat und dass man die eigentlich, das werden Sie ja auch gesehen haben, als VPN, also als geschütztes Netz konstruiert hat. Und dann sozusagen natürlich das große Problem darin besteht, wie kann ich den Netzzugang sowohl hardwaremäßig als auch eben dann hinsichtlich der Benutzeridentifikation möglichst sicher machen, weil wenn ich da mal drin bin, alle möglichen kritischen Sicherheitsprobleme da auftreten können.
Ja, also das ist dann genau diese Frage im Prinzip, wie vertrauenswürdig sind die ganzen Parteien untereinander, beziehungsweise wie kann ich dann eben diese Feingliedrigkeit zum Beispiel auch sicherstellen, ja.
Ich meine, grundsätzlich hat sozusagen, wenn man die IT-Sicherheitsbetrachtung anlegt, ein zentraler Datenspeicher halt immer das Problem, dass das eine wertvolle Datenquelle ist. Also ja. Sozusagen, du hast ja in der IT-Sicherheit, hast du auf der einen Seite den Aufwand, also sagen wir, den Ertrag, den der Angriff bringt. Und ich sag mal, wenn da die Daten von 80 Millionen Leuten liegen würden und du sagst es mal pauschal, so 100 Euro kriegst du sozusagen für die Daten im Schnitt zurück, dann kannst du dir sozusagen den Ertrag ausrechnen. Und dann auf der anderen Seite kannst du dann sozusagen auch mit gewissen Aufwand dann entsprechend angreifen. Also sozusagen da ist es schwer, sozusagen den Angreifer geeignete Gegenmaßnahmen entgegenzusetzen. Also deswegen ist so eine dezentrale Speicherung beziehungsweise eine irgendwie anders gelagerte Speicherung durchaus schon sozusagen in ganz abstrakten Überlegungen sinnvoll. Und richtig. Konkret wird es dann nämlich auch schnell nochmal dramatischer.
Also auch im Sinne der Ausfallsicherheit ist ein anderes Medizinprojekt, was jetzt letztes Jahr, glaube ich, anstatt gegangen ist, war diese Secure Farm, worüber im Prinzip geprüft werden kann, ob Medikamente echt sind oder nicht. Und die Praxis zeigt einfach, dass das System auch oft genug nicht erreichbar ist. Also ich kann die Medikamente weder ausbuchen, ordnungsgemäß, noch überhaupt diese Prüfung durchführen. Also die eine Instanz oder sowas legt dann unter Umständen auch die große Peripherie. Also mein Arzt kann mich unter Umständen nicht behandeln, weil ihm der Zugang zur Patientenakte fehlt, weil da vielleicht gerade wieder mal vor der Straße der Bagger die DSL-Leitung durchgerupft hat oder solche Geschichten. Ja.
Können Sie sagen, wie die aktuellen die Gematik-Dokumente aussehen, was Verfügbarkeit betrifft? Also ich kann mich noch erinnern sozusagen an die Vor-Version, also vor 15 Jahren ungefähr, da standen in den Dokumenten eine garantierte Verfügbarkeit von 97,5% drin. Ziemlich erschreckend ist, weil, also ich glaube, jeder Freemail-Anbieter da draußen würde da sehr schmunzeln über sozusagen 97,5%. Wenn man es auf der anderen Seite sieht, heißt es, dass die sich zugestehen, dass 2,5% der Zeit das System einfach mal aus ist. Also und wenn wir 365 Tage mal 2% rechnen, das sind halt also 8 Tage. Also eine knappe Woche könnte es theoretisch offline sein, im schlimmsten Fall auch eine komplette, also eine Woche hintereinander weg und das klingt schon dramatisch. Deswegen, also würde mich eher interessieren, haben sich die Zahlen mittlerweile verbessert? Wissen Sie da irgendwas?
Ich weiß auch nicht.
Okay. Und also so der Blick halt in Nachbarländer hat auch gezeigt, also Österreich hat eine ähnliche Verfügbarkeit garantiert gehabt. Und damals war es auch so, dass das österreichische System ja wirklich über mehrere Tage nicht erreichbar war. Also es war auch so durchaus ein realistisches Szenario. Und das fand ich damals schon einigermaßen erschreckend, dass also die mit den Zahlen arbeiten. Und also ich sag mal, so ein anderes, ich sag mal, vielleicht natürlich viel kritischeres System, wenn man guckt an die Polizeien, also wenn der Polizeinotruf, die haben halt auch interne Verfügbarkeitszahlen, die also 99,9999, also das sind umgerechnet ein paar Sekunden, die es pro Jahr ausfallen darf. Also ich kann jetzt die Anzahl der Neuen nicht mehr sagen, aber es ist halt wirklich so viel. Aber ich meine, Notruf hat natürlich vielleicht nochmal eine andere Anforderung auch als das Gesundheitssystem allgemein, also an dieses EPA-System allgemein. Aber da sieht man auch sozusagen die Abweichungen. Das fand ich für mich damals ein bisschen überraschend und erschreckend.
Also ich würde nochmal so als Idee dieses ganzen EPA zusammentragen. Einerseits so eine, dass die Daten überhaupt erstmal elektronisch sinnvoll zugänglich sind. Mhm. Das ist, glaube ich, mit ein wichtiger Punkt, der erreicht werden soll. Mhm. Dann die Kommunikation der Beteiligten untereinander. Mhm. Denn ich erlebe es ja jetzt auch selbst, dass ich meinen Überweisungsschein bekomme und mit diesem Zettel irgendwo hingehen muss und derjenige Arzt oder auch andere Geschichte, was auch problematisch ist, was, glaube ich, den Leuten gar nicht so bewusst ist, die Rezepte, dass der Arzt zwar lieb und nett ein Medikament vielleicht draufschreibt, aber der Apotheker muss etwas anderes abgeben und der Arzt kriegt davon null Rückinfo. Also,
wenn ja, ist ja schon noch schwieriger. Der Apotheker muss erstmal das identifizieren, was da drauf geschmiert wurde. Ja,
ja, unter Umständen. Das ist ein sehr guter Hinweis,
ja. Weil das ist ja manchmal nicht gut lesbar, nennen wir es mal so. Ja.
Aber ich meine, das ist vielleicht ja auch interessant, weil da hat es ja nun auch einen gewissen Fortschritt gegeben mit dem Medikationsplan. Also, dass man sagt, jeder Patient, jede Patientin hat ja jetzt das Recht, einen Medikationsplan überhaupt erstmal beim Arzt zu bekommen. Der soll auch digital zur Verfügung stehen. Das ist auch eine der ersten Anwendungen für die EPA, wenn sie denn mal kommt, dass der da ist. Ah. Und dass man überhaupt mal einen Überblick, im Überblick hat, was für verschiedene Medikamente bei einer Person im Einsatz sind. Und das kann ja eben zur Zeit oder vor einem Jahr war das oder vor 2 Jahren war das so nicht rekonstruierbar. Und ich glaube, das ist natürlich für die Versorgungssicherheit einen Schritt nach vorne.
Ja, ne? Massiv. Bis dahin, wenn der Patient auch selber den Zugang bekommt und kann dann auch frei verkäufliche, also das fängt ja im Prinzip an, dass derjenige sein Aspirin fleißig futtert.
Richtig, und keiner weiß es.
Ja, und dann bei irgendeiner Blutabnahme oder sowas da fröhlich vor sich hin blutet. Ja. Solche Schwierigkeiten.
Ja, aber jetzt konkret bezogen auf den stationären Kontext, da ist es zum Beispiel so, wir haben ein Projekt jetzt noch eingeworben, das nennt sich Polar. Da geht es um Polymedikation und Arzneimittelrisiken, was wir quasi übergreifend über die Konsortien hinweg machen. Und ein Stück weit Vorreiter und Vorbild ist da auch Hamburg-Eppendorf. Die haben es wirklich geschafft, über die Apotheke die ganzen Verordnungen zu zentralisieren und zwar personenbezogen. Also muss ich es so vorstellen, da steht ein großer Roboter, der entblistert die Medikamente und dann gibt es quasi eine Verordnung, die kommt von der Station, dass Patient Müller kriegt an dem Tag 3 von den blauen, 5 von den grünen, bestimmte Tabletten und dieser Roboter ordnet das zu und es gibt so ein Endlosband Verschweißung. Letzten Endes, da werden dann diese einzelnen Tabletten, also die 3 blauen für den Herrn Müller und die 4 grünen, die auch noch kriegt, da reingepackt. Gibt es einen 2D-Barcode drauf, dann gibt es einen Scanner, der das nochmal nachprüft. Es gibt ein Foto, was gemacht wird von dem, was in diesem durchsichtigen Beutel drin ist, ob das auch wirklich das ist, was verordnet wurde. Und danach geht es auf Station und wird irgendwie verschickt auch wieder mit so Senderobotern. Also das ist komplett durchdigitalisiert, was das betrifft. Plus ein Check, der vorher passiert nach potenziell inadäquaten Medikationen, die quasi zur gleichen Zeit von verschiedenen Abteilungen vielleicht verschrieben werden, dass da ein Warning ist. Das ist unser Vorbild und das wollen wir in dem Projekt versuchen, soweit wie es geht, auch auf andere Häuser zu übertragen und zu gucken, wie häufig sind eigentlich solche inadäquaten Nebenwirkungen. Wir sind damit zum Beispiel konfrontiert, dass in vielen Krankenhäusern und Unikliniken sind wahrscheinlich schon auch mit die am besten ausgestatteten Krankenhäuser passieren Verordnungen von der Apotheke auf die Station und zwar nicht patientenbezogen. Also die Station sagt, bei uns ist wieder das und das am Auslaufen, beziehungsweise wir haben das nicht mehr, wir brauchen wieder eine Ration davon. Da Dann wird das zwar die Verordnung dokumentiert, also es gibt Schwestern, die stellen das zusammen für den Patienten und es wird natürlich auch in der Akte dokumentiert, was Patient gekriegt hat, aber es ist halt in dem Sinne nicht digitalisiert und personenbezogen von der Apotheke her schon, ne, was jetzt in dem Fall von Hamburg schon von der Apotheke her mit viel geringeren Fehlermöglichkeiten passiert. Und ja, das, also da ist ein ganz enges Wechselspiel mit den Apotheken und da sieht man auch, dass Digitalisierung halt im Wesentlichen Prozess ist. Ne? Also, dass man quasi durchdringt, wie funktioniert das, wie kann man das bestmöglich gestalten im Sinne der Sicherheit in dem Fall.
Ja. Das und ein anderer Punkt, der mir jetzt nämlich auch wieder mit einfiel, die andere Richtung, wenn der Apotheker gerne den Patienten erreichen würde, sprich solche Medikamentenprobleme, wie das mit den Sartanen jetzt die letzten Jahre war, dass da Verunreinigungen festgestellt wurden und dementsprechend die Patienten gefunden werden mussten. Also ich habe mir, ist es jetzt nur aufgefallen, bei meinem Hausarzt lag jetzt auch noch ein kleines Kärtchen, Achtung, Achtung an alle, die das und das einnehmen. Also das ist ja mächtig antiquiert, eine derartige Form der Kontaktaufnahme in unserer ja hochspezialisierten, hochentwickelten Welt, wo ja Nebenwirkungen bis hin zu Krebs und ähnlichen Auslösern bis hin zu Todesfällen ja auch denkbar sind.
Ja, und aber so eine Infrastruktur kann man ja nicht nur für sowas nutzen, also sprich deine Kontaktaufnahme, denken Sie auch wieder an den Forschungskontext. Sie haben die größten Schwierigkeiten, Patienten, wenn sie mal aus dem Krankenhaus raus sind, den Kontakt zu halten. Ja, wir haben vielleicht noch eine Telefonnummer, eine Adresse, wo wir natürlich das Einverständnis brauchen, dass wir die überhaupt führen dürfen. Und dann ziehen die woanders hin, kommen vielleicht in eine Pflegeeinrichtung und so weiter, machen Reha-Maßnahmen durch. Wir verlieren den Kontakt. Wir haben nicht automatisch die Kontaktdaten von den Angehörigen. Ja? Über eine EPA-Infrastruktur könnte man sich gut vorstellen, dass man Kontakt viel besser halten kann. Auch für Forschungsprojekte. Ja. Also wäre fantastisch.
Das und mir fehlen jetzt auch solche Sachen wie Robert-Koch-Institut, die ja auch Empfehlungen abgeben müssen, könnten ja dann auch wirklich wesentlich qualifizierter Aussagen treffen, wenn sie elektronisch Meldungen hätten, eben aus diesen Akten oder sowas, wenn das einmal digital vorliegt, könnten ja auch für gewisse Fälle auch gezielt an die staatlichen Stellen die Meldungen erfolgen.
Ja, ich glaube, das ist genau, man könnte zum einen eine Information daraus extrahieren für so Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut, aber natürlich genau auch der umgekehrte Weg, dass man halt nicht Infokampagne macht, Leute, wascht euch alle mal die Hände ordentlich, ja, sondern vielleicht auch gezielter für bestimmte Risikogruppen, die jetzt besonders immungeschwächt sind zum Beispiel, dass die noch gesonderte Maßnahmen durchführen sollen, die jetzt nicht für die Allgemeinheit zu empfehlen sind. Sowas kann man sich durchaus vorstellen, was sehr, sehr, sehr viel Sinn machen würde, das so zu bauen, ja.
Wobei du dann natürlich immer wieder das Problem hast, wenn du mehr persönlich bezogene Daten irgendwohin verteilst, ist das, sag mal, Risiko steigt natürlich exponentiell. Und das, das gerade das Robert-Koch-Institut, das sehe ich keine Notwendigkeit, dass die personenbezogene Daten als im Rahmen ihrer aktuellen Aufgabe als Bundesbehörde kriegen. Naja, und auch andere Institute, also ich meine, die müssen halt die Rückmeldung wieder geben und dann sozusagen die unteren Behörden, Institutionen, Organisationen können dann individuell informieren, aber das ist sozusagen für sie besteht keine Notwendigkeit, beziehungsweise dann könntest du auch sozusagen Organisationen in der Mitte wieder schließen.
Also da sehe ich einfach die Frage, du gibst halt nicht deine komplette Akte rüber. So, also vielleicht jetzt so als aktuelles Beispiel, Robert-Koch-Institut interessiert sich dafür, wie viele Corona-Fälle wurden alle gerade gefunden bei HIV Patienten. So. Hat sich ein interessanter Zusammenhang gezeigt. Aber praktisch können die gerade diese Anfrage nicht ausführen. Da stelle ich es mir im Prinzip so vor, dass eine Anfrage in dieser Form an einen, ich sag mal, Surfer zum Beispiel auch mit rausgegeben wird, der zwar dann nicht am Ende mein Geburtsdatum rausgibt und auch sehr wahrscheinlich nicht, wie ich heiße und ähnliches, aber der einfach so eine Anfrage überhaupt zulässt.
Ja, man kann sich ja auch so vorstellen, dass der einfach eine Summenstatistik zurückspuckt. Ja, genau. Die ist dann per Definition, wenn man es nicht ganz blöd macht, anonym. Ja, und dann wäre das schon die Info, die man braucht. Ja? Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf den Infrastrukturen, die wir jetzt hier bauen oder auch die vielleicht von der EPA kommt, dass wir sowas wie sogenannte Anwendungsbeobachtungen, weiß nicht, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Also es sind im Prinzip Studien, die passieren, nachdem Arzneimittel zum Beispiel zugelassen worden ist, also in der großen Fläche, in der Anwendung der nicht speziell selektierten Patientenpopulationen, wie wir die in Studien oft haben, sondern was passiert eigentlich? Die gibt es reihenweise, zu Tausenden werden die durchgeführt in großen Mengen, um zu gucken, was sind denn jetzt auch zum Beispiel seltene Nebenwirkungen von bestimmten neuen Arzneimitteln. Könnte man, wenn wir so eine Infrastruktur irgendwann mal haben, im Prinzip per Knopfdruck machen. Und wir hätten eine viel größere Repräsentativität als nur die Ärzte, die bei diesen Studien jetzt aktiv mitmachen. Ja, also auch die Pharmaindustrie hat natürlich auf solche Tools, die wir da bauen, ein gewisses Auge. Das muss man einfach auch sagen. Ja. Weil sie sehen, die Zukunft auch der klinischen Studien geht immer mehr in so eine Richtung, dass man da auf so eine Infrastruktur aufsetzen möchte. Ja.
Also am Ende sehe ich da auch wirklich einen Gewinn für den Patienten, dass der eine insgesamt Sicherheit in dem, also in den Medikamenten, in der Behandlung, in den ganzen Abläufen findet. Und aber eben auch, dass, ja, ich sag mal, eventuell auch einfach eine Elektronik, die Daten reduziert. Also eben unter Umständen ist es eben so eine Summenbildung oder gezielt eine Selektion, dass, weil ich kein Treffer bin, werden meine Informationen auch gar nicht rausgegeben. Sowas einfach auch mit ermöglicht an der Stelle.
Mhm. Genau. Mit sogar dem Aspekt, dass man gerade diese Eigenschaft, anonyme Daten zu verschicken, die kann man ja nochmal algorithmisch prüfen. Das heißt also, sind die Summen so spezifisch, dass man dann doch, weil drei oder vier Eigenschaften übereinstimmen, da muss man ja aufpassen, das ist ja jetzt bei der manuellen Meldung oder eben auch in Studien, wenn man die Daten da einfach zunächst mal sammelt, ist es durchaus möglich, dass die zwar keinen Personenbezug offensichtlich haben, aber dass man sozusagen den Personenbezug rekonstruieren kann. Und wenn man sagt, dass man das eben algorithmisch überwacht, also sowas wie eben die Häufigkeit, in der derselbe Datensatz nochmal auftritt, was ja dann sagen würde, okay, kommt dreimal vor, also kann ich einfach überhaupt keinen Personenbezug mehr herstellen, weil es gibt mindestens drei Personen, die in diesen Eigenschaften übereinstimmen. Und dafür gibt es auch Programme, die sowas quasi überprüfen, und in dem Sinne dieser auch Meldungen, quasi elektronischen Meldungen, könnte man das ja überprüfen. Also dass man sagt, wenn jetzt die Frage in den Raum geworfen wird, gibt es, also wie viele gibt es mit den und den Eigenschaften, und es kommt sozusagen bei der Zählung heraus, das ist eigentlich nur eine Person, dann gibt es auch keine Meldung.
Ja, das ist interessant. Das sind ja auch wieder Möglichkeiten, genau, dass das eine Technik mitmachen kann. Genau. Aufgrund der schieren Menge der Daten, die einfach zu bewältigen sind, beziehungsweise ist das keine Person, die damit Zusatzwissen oder sowas erlangt. Ja, genau. Also nochmal zurück. Wir hatten im Prinzip die Sache, dass diese Kommunikation zwischen verschiedenen Teilnehmern am Gesundheitssystem vereinfacht werden sollen, verbessert werden sollen, was, ja, also diese praktischen Dinge, die man halt heutzutage schon erlebt, sowas wie eben die Überweisung, die Rückmeldung der Daten, dass man beim CT die CD in die Hand gedrückt bekommt und solche Dinge, ja, was natürlich auch wiederum den Patienten selber ja aktuell belastet, weil ich da eine CD mit mir herumtrage, die unverschlüsselt einfach meine Patientendaten enthält. Also das ist auch ja etwas, was aktuell nicht abgesichert ist oder was ich nur in dem Sinne durch meine Obacht, meine Aufmerksamkeit beschützen kann oder muss. Richtig. Und das andere, was ich im Prinzip vorhin auch schon mit aufgegriffen hatte und was mir auch so mitgekommen war, die Transparenz. Also das, was Jens anfangs mal angesprochen hatte, wie rechnet eine Krankenkasse ab? Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Also das ist ja die Kassenärztliche Vereinigung als so der eigentliche mit Punkten und anderen Sachen, die da reinspielen, sodass ich als Patient schon auch einen großen Gewinn hätte, wenn ich nur regelmäßig sehen könnte, was ist denn überhaupt das, was ein Arzt gegenüber Krankenkasse zum Beispiel geltend macht.
Aber also, siehst du das denn überhaupt mit der elektronischen Patientenakte?
Das ist die Frage, ob solche Sachen im Prinzip dann mit reinkommen, ob ob der Arzt.
Also meines Wissens gibt es solche Pläne nämlich genau nicht. Gar nicht. Also deswegen ist das.
Diese Transparenz nicht.
Also es wäre mir jetzt zumindest sehr neu, dass es irgendwo stehen würde.
Gedacht wurde das, glaube ich, schon mal. Also ich weiß jetzt nicht, fragen Sie mich jetzt nicht nach einer Quelle, weil das natürlich ein Stück weit auch einen Druck im System ändert. Ne? Also wenn der Patient noch mit drauf gucken kann, im Sinne von, was wurde eigentlich mit mir gemacht versus was ist abgerechnet worden. Also ich bin ja gezwungenermaßen Privatpatient und ich sehe ja, was da, also und dann fällt einem auch manchmal das Kinn runter, was das kostet, ja, was schon auch, ich glaube, in dem System eine gewisse, ja, ich will jetzt nicht sagen Druckumkehr, aber nochmal ein zusätzliches Kontrollinstrument bietet, sodass zumindest die krassen Fälle, die ja manchmal so in den Medien hochploppen, dass die vielleicht auch früher gefunden worden wären. Ich glaube, im Gro ist das alles ziemlich fair und ziemlich ehrlich und ich glaube, dass immer diese Spitzen dann nur in den Medien hochkommen. Ja. Und, aber die würde man vielleicht früher finden an der Stelle. Ja. Man sagt, ja, das ist nie gemacht worden, da war gar keiner da. Ja. Ich soll da behandelt worden sein. Also ja. Mhm. Ja. Oder es hat die Sprechstundenhilfe gemacht versus ärztliche Tätigkeit oder so. Ja, das ist so semi-kriminell oder teilweise kriminell, gibt es ja die Fälle. Ja.
Genau, also okay, also deiner Info nach nicht so ganz, dass der Patient in dem Sinne auch diese Information oder dass überhaupt sowas hinterlegt wird, welche, aber eigentlich sollte es ja im Sinne des Arztbriefes, der Arztakte, die er führt, erkenntlich sein, die und die Behandlung wurde durchgeführt.
Das sind ja zwei verschiedene Positionen, das heißt, eine ist eine Abrechnungsposition
und das andere. Genau.
Und ich glaube, also organisatorisch ist man gut beraten, das zu trennen voneinander.
Genau.
Und ich glaube aber auch, also auf der Ebene von Gesetzgebungsprozessen sind da durchaus, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau darüber Bescheid, aber die Bestrebungen, sowas transparenter zu machen, die gibt es schon lange. Mhm. Und ich weiß nur nicht, wann die jetzt irgendwie zum Spruch kommen oder vielleicht gibt es da durchaus schon was, das weiß ich nicht.
Aber unter Umständen wird das eine zweite Akte werden.
Ja, also ich fände das gar nicht dumm, wenn das Recht auf Einsicht in die Abrechnung separat wäre. Und nicht gemischt würde mit den ganzen Gesundheitsdaten.
Okay, also das Recht hat man, glaube ich, jetzt, also hat man jetzt auch schon, genau, bei der KV kann man schon die Sachen abfragen, aber eben umständlich.
Genau, das eben dann komfortabel zu unterstützen.
Ja. Ich denke auch hier, eventuell bietet da eben die DSGVO wieder so die geeigneten Mittel.
Ja.
Also das für das Patient, weil du kannst sozusagen diese Auskunftsanfrage sowohl an den Arzt stellen. Krankenkassen weiß ich nie, inwieweit die Krankendaten dort, also wie weit das gespeichert wird, aber vermutlich ist das dann in deinem Sinn auch aufschlussreich. Also ich denke, wenn du ein individuelles Interesse hast, kommst du auch jetzt schon an die Daten ran. Das ist, also sorgt für ein bisschen Arbeit im System, also auf Seiten der Ärzte, auf Seiten der Krankenkassen etc. Aber ich glaube, dass du auch jetzt schon daran kommst, wenn du es willst. Vermutlich, und das sieht man jetzt in einigen anderen Fällen, wird es eben nicht so sein, dass alle sagen, juhu, hier sind deine Daten, die Abrechnungsdaten, bitteschön, sondern also man sieht das eben auch gerade bei Arbeitnehmern, die versuchen auf ihre Arbeitnehmerakte, also auf ihre im Unternehmen mit dieser Artikel 15 Anfrage zu kommen, die klagen dann halt und kriegen aber vor Gerichten regelmäßig Recht. Und ich vermute, das wird hier genauso sein, weil ich sehe jetzt nicht, dass es irgendeine Begründung gäbe, das Ganze geheim zu halten. Mhm. Und ganz spannend wird es dann eben noch, wenn man sozusagen das noch ein bisschen weiter treibt und sagst, du hast ja auch dieses Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, wenn es denn elektronische Daten gibt, dann kannst du auch hingehen und sagen, du willst eine elektronische Kopie der Daten haben. Also dann könntest du dir eben sozusagen eventuell eine Kopie deiner Patientenakte geben lassen oder eine Kopie auch deiner Abrechnungsakte, so sie dann irgendwie vorliegt. Also das, ich vermute, also man muss das die Tools ein bisschen ausprobieren, aber ich glaube, dass du hast schon einiges jetzt an der Hand, wo du zumindest individuell, wenn es interessiert, erstmal weiterkommen kannst.
Hast du definitiv und ich glaube, dieses Auskunftsrecht gegenüber der KV hast du auch ohne das Datenschutzgesetz, das ist nochmal an anderer Stelle, glaube ich, mit verankert, dass die dir darüber Auskunft geben müssen. Und ja, aber jetzt eben nochmal im Rahmen dieser ganzen elektronischen Patientenakte, was ist so dieser zeitliche Ablauf, was ist jetzt, zum Teil haben wir ja gehört, dass es schon Projekte wie Schleswig-Holstein, hatte ich vorhin mitgehört, die das eher von der AOK getrieben. Dann hatte ich eben gehört im Deutschlandfunk mit, dass die Technikerkasse wohl in Baden-Württemberg viel auch mit Krankenhäusern da schon am Aufbau der Infrastruktur dieses ganzen Systems sind. Wann habe ich meine Patientenakte in der Hand? Gibt es da einen Termin?
Also es gibt einen Termin, aber das heißt nicht, dass man eine umfangreiche und umfassende elektronische Patientenakte in der Hand hat. Also ich meine, der 1. Januar 2021 ist ja der Termin, wo der Gesetzgeber gesagt hat, so, dann muss sie da sein. Also die Krankenkassen müssen das dann bereitstellen können. Und das, was dann aber bereitgestellt werden kann oder werden muss, wird nicht viel umfassen. Also da werden dann eben die Untersuchungshefte für Kinder mit drin sein, eben diese dieser Medikationsplan wird da mit drin sein und eben so einfache Dinge, Impfbuch. Ne? Selbst das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man das Impfbuch mit drin ist, mit drin hat. Also man würde natürlich viel, viel mehr erwarten, aber vielleicht ist es auch gut, das so schrittweise einzu.
Bonusheft.
Bonusheft, Zahnarzt,
kommt, auch, kommen,
kommt auch rein. Ja. Und ich meine, ich glaube, es ist wirklich nicht verkehrt, mit diesen kleinen Schritten zu beginnen, weil dann wird man auch sehen, wenn in dem Fall jetzt mal ein größeres Sicherheitsproblem auftritt, dann betrifft es natürlich nicht die sensibelsten Daten, die über mich im Gesundheitssystem verfügbar sind, sondern dann einfach meinen Impfstatus, damit kann ich leben. Und deshalb, dieses Datum gibt es, aber wie lange es dauern wird, bis wir quasi unseren kompletten Behandlungsablauf über Jahre da rekonstruieren können, das wage ich nicht zu prognostizieren.
Ich dachte jetzt auch, also wenn es erstmal kleine Daten sind, dann ist es auch am Ende nicht weniger Aufwand, die mal zu konvertieren, wenn man aus irgendeinem Grunde sagt, wir wechseln jetzt die Infrastruktur, was weiß ich, eben aus JSON wird dann vielleicht doch wieder XML oder sowas Verrücktes. Solche Sachen, dass dann auch an der Stelle halt dieses Rumheben noch nicht so schlimm ist, wie eben, wenn man auf dieses Alles-oder-Nichts-Lösung geht, dass da unbedingt alles drin sein müsste. Genau, also zeitlich müssen wir einfach mal dann gucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt nochmal von Ihrer Seite der Forschungseinrichtung. Was sind so jetzt Ihre ersten Wünsche an dieses, oder haben Sie schon eigentlich das erste Projekt, wo Sie sagen 2021 und dann der Antrag liegt in der Schublade, Unterschrift drunter und raus?
Nee, würde ich jetzt, also gibt es vielleicht andere, die das haben, aber ich würde sagen, wenn wir erstmal schon den Fuß in der Tür haben, wie ganz am Anfang gesagt, damit wäre schon viel erreicht, dass man da diese Forschungskompatibilität nicht nur sieht im Sinne von, wir tun da was Gutes der Forschung, sondern dass man es viel mehr so sieht, dass das ja der Versorgung wieder zugutekommt. Also wir hatten vor einem Monat oder so war der politische Abend der Medizininformatik-Initiative, ist immer so ein Event, was einmal im Jahr ist und da war auch, ich habe den Namen leider nicht mehr in Erinnerung, ein Sprecher von der KBV da und der sagt zum Beispiel, ja, Forschung ist eine Sache, wir wollen ja die Versorgung verbessern. Da kann ich nur sagen, wie wollen wir die Versorgung verbessern, wenn nicht durch Forschung? Ja, natürlich ist das nicht eine Forschung, die in der Petrischale passiert, ja, sondern es ist eine patientenzentrierte klinische Forschung, über die wir reden, oder Versorgungsforschung. Ja, aber natürlich ist das genau das, was wir wollen. Also wir wollen ja weg von diesem Silo-Gedanken, da ist die Forschung, da ist die Versorgung, sondern wir nehmen ja wahr, dass das immer mehr ineinander übergreift und auch übergreifen muss. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Oder ergibt keinen Sinn.
Ja, also Forschung ist ja eigentlich auch der Grundstein für das, was hinten dann passiert. Man sollte nicht im Prinzip am Patienten experimentieren, sondern sich wissenschaftlich zuvor mit Fragen auseinandersetzen und die dann eben in die Praxis übertragen. Also die zwei.
Genau, aber ruhig auch gucken, was. Es ist immer gut, wenn man sich was klug ausdenkt auf der Basis von Vorwissen oder einer Theorie. Dann muss man aber am Ende gucken, was wirklich passiert. Und wenn man dann feststellt, dass der Weg, in die Richtung, in die man gelaufen ist, falsch ist, muss man wieder rumdrehen. Ich meine, Forschung ist ja lebendig und lebt von Misserfolgen im Wesentlichen. Ja. Und dann gibt es auch noch ein paar wenige Erfolge, aber die muss man halt finden im Irrgarten.
Ja. Ja. Als wie frei, wie offen für Veränderungen würden Sie denn das System dieses EPA-Standardisierungsganzen ansehen? Also wie ist denn da so Ihr Gefühl im ganzen Zusammenarbeit mit den Gremien, sind die offen beweglich oder ist das eher so eben dieses 1000 Seiten Dokument und die nächste Version dauert 5 Jahre?
Ja, ich kann das jetzt nur ein bisschen peripher sagen, aber ich habe schon den Eindruck, dass da ein großer Wille da ist. Die müssen natürlich jetzt vor dem ganzen Hintergrund, dem Desaster, was es in der Vergangenheit gab, erstmal was auf die Straße bringen. Ja. Ich verstehe das. Und ich verstehe auch die Geschwindigkeit, die sie dabei an den Tag legen, das tun zu müssen, weil ich glaube, die Leute sind es eigentlich satt, dass die ganze Zeit über theoretische Konzepte und die beste Lösung geredet wird, sondern man möchte endlich mal was sehen. Und dann kann man sich am Konkreten irgendwie abreiben und sagen, das kann man irgendwie besser machen. Das verstehe ich völlig. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie Routen einschlägt, die man hinterher nicht mehr korrigieren kann. Im Prinzip ähnlich, wie Sie das eben gesagt haben, ne? Die 0-1-Situation, die will man nicht erreichen, sondern wir wollen eigentlich erreichen, das, was auf die Straße kommt, aber trotzdem jetzt schon vorgedacht wird, dass es mehr muss als eine Datenspende in so ein Forschungsinstitut in eins, was dann vielleicht am BfArM angedockt ist. Ja. So, ja. Also da muss mehr gehen.
Okay, nee, ich sag jetzt, okay. Gut, das war jetzt auch so ein bisschen diese, was ich mir so, die Frage im Prinzip, was kommen wird, aber die ist insofern halt eben offen. Also das ist insofern ein lebendes Projekt, wo man hoffen kann.
Als Beispiel, ich hab ja eben von dieser Kinderuni erzählt, ich habe denen dann ein Stück mitgebracht aus Zurück in die Zukunft 2, vielleicht der ein oder andere erinnert sich noch dran, wo ja dieser Zeitsprung passiert und der geht ins Jahr von 85 in 2015 oder so. Wenn man da genau hinguckt, da gibt es ja alle möglichen Sachen, die erfunden sind, diese Hoverboards, die da irgendwie durch die Gegend schweben, erinnert man sich noch dran, aber es gibt kein Handy zum Beispiel, ja, oder Smartphone, gibt es nicht, ja, in der Einspieler konnte sich anscheinend 85 niemand vorstellen, ja, und um den Kindern zu sagen, was kommt denn in Zukunft, ja, unser Zeithorizont ist da extrem begrenzt, wir können im Prinzip das erfassen, was es jetzt irgendwie in Prototypen gibt, was kommen wird, aber alles, was in der Größenordnung von, sag mal, jenseits von 5 Jahren ist, ist ganz schön heroisch, da irgendeine Prognose zu machen, würde ich sagen, ja.
Vor allen Dingen bei der Technik.
Ja, genau, man liegt, man kann eigentlich nur daneben liegen.
Ja. Okay. Ansonsten, gut, diese Fragen im Prinzip, was mein Hintergedanke mit war, aus der also ganzen Open-Source-Richtung, was an externen Teilnehmern an diesem System, das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen ausgehebelt, weil es einfach um Patienten und Gesundheitsdaten geht, ist es wahrscheinlich leider kein freier Zugang. Eventuell, ich weiß nicht, ob es dann kommen könnte, dass der Patient, also der eigene Datenbesitzer über seine App sagt, hier Zugang zum System, eventuell solche Wege, denn schade ist es im Prinzip ja, wenn nur zertifizierte Teilnehmer mitspielen dürfen, denn das verhindert viel auch so Experimentieren und was im Kleinen mit.
In der Tat. Also das ist ja was wir auch ein bisschen schmerzhaft in dem Projekt erlernen mussten. Also das Stichwort ist hier Medical Device Regulation, Software als Medizinprodukt. Was jetzt ganz hart kommt im Mai, wissen vielleicht die einen oder anderen auch. Also letzten Endes der Hintergrund des Ganzen ist ja kein dummer und auch nicht ein Verhinderungsgrund, sondern es geht immer darum, wer hält den Kopf hin für, wenn ein Schadensfall passiert. Und das muss halt durchdekliniert sein. Und natürlich kann man sich Szenarien vorstellen, wo man sowas wie eine App hat und der Arzt verlässt sich dann aber da drauf und der Informatiker sagt, ich habe es ja nur runterprogrammiert, was weiß ich denn, was der Inhalt betrifft. Und dann gibt es halt eine Lücke und der Patient ist halt trotzdem gestorben. Ja, und wer haftet jetzt dafür? Und wenn man sagt, sind ja zwei Seiten der Medaille, die haben wir jetzt hier die ganze Zeit auch schon indirekt angeschnitten. Es gibt immer diesen Diskrepanz zwischen maximaler Sicherheit und Innovation. Und natürlich kann ich sagen, ich will Apps haben für alles und sind da auch sehr dafür. Aber es wollen natürlich auch alle, gerade die Deutschen, wollen irgendwie diese maximale Sicherheit haben. Ja? Und das auszutarieren zwischen diesen beiden Polen ist genau die Kunst, dass man Sachen nicht abwirkt, sondern mehr so einen vielleicht auch sicheren Spielplatz hat, wo man Sachen mal ausprobieren kann oder so, da müssten wir eigentlich hinkommen, noch mehr. Ne?
Das, beziehungsweise was ich auch interessant finde an dem System, wenn man sich's mal anguckt, wie unsicher auch unser Papiersystem jetzt schon ist.
Klar.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch zum Teil mit einer Illusion, dass man an der Stelle auch jetzt schon eine Unsicherheit drin hat.
So ist es, ja.
Und daher auch von dem anderen System realistisch sein sollte und sagt,
ja, Sie müssen nur aufpassen, was dieses Thema Skalierung betrifft. Ne? Also bei dem Papiersystem kann man immer noch sagen, ja, okay, da war der dämlich, hat irgendwie was falsch gemacht. Wenn ich ein elektronisches System habe und das auf der Fläche ausrolle, dann habe ich natürlich, produziere ich die Zahlen, ne? Unter Umständen. Genau. Ja.
Ja, das Risiko ist ja.
Genau.
Ich denke, das ist halt also wirklich wichtig. Also wenn man so, also IT-Sicherheit ist ja so ein Thema Angreifer, Modellierung halt relevant und ich sag mal, hier hast du halt, ich sag mal, vielleicht 100 oder ein paar tausend potenzielle Angreifer, gegen die du schützen musst. Und bei dem elektronischen System hast du potenziell 8 Milliarden Angreifer. Und sozusagen dann, du musst sozusagen immer mit dem stärksten Angreifer auch rechnen, wo du das beim so einem Papiersystem kannst du das ignorieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der stärkste Angreifer gerade an deiner Praxis klopft, eher gering ist. Also du hast sozusagen die Messlatte ist zunächst erstmal dort initial höher und das Risiko ist auch viel höher als beim Papiersystem. Ein Papiersystem kann unsicherer sein, weil einfach sozusagen die potenziellen Angreifer nicht so wirkungsvoll und stark sind. Das ist so eine Grundregel.
Ich habe das auch gar nicht so sehr auf die Sicherheitsaspekte gesehen, sondern mehr auf den Aspekt, wenn etwas runterprogrammiert ist und in Zeile 5773 macht jemand einen Fehler, und es haben auch noch zwei Leute drüber geguckt und haben es auch nicht gesehen. Ja? Aber dieser Fehler führt halt dazu, wenn man es ausliefert, das meinte ich mehr.
Genau.
Ne? Muss ich gar nicht über IT-Sicherheit in dem Sinne reden. Ja.
Also eben zum Beispiel die Nebenwirkungen von Medikamenten.
Genau.
Und wir halten es heutzutage eben auch schon aus, dass eben Nebenwirkungen existieren und in den Medikamenten.
In großen Mengen, ja.
Ja, richtig.
Leider ja.
Ja, ich meine, bei den Apps, wenn man jetzt sagt, Gesundheits-Apps im Sinne von, das sind Apps, die unterstützen Therapie oder Diagnose, ne, das sind ja die kritischen Fälle.
Ja.
Da muss man natürlich auch immer sagen, fairerweise darf man nicht die absolute Sicherheit der App betrachten, sondern man muss auch immer gucken, es gibt natürlich auch jetzt ärztliche Fehler und gar nicht knapp.
Genau.
Und der faire Vergleich ist natürlich zu gucken, wie ist jetzt die aktuelle Praxis verglichen, wie ist, und da muss man auch fair sein, nicht nur die App alleine, sondern App zusammen mit Arzt oder Ärztin oder sozusagen allen Beteiligten. Also das ist, was wir in den letzten Jahren ja auch gelernt haben beim Evaluieren von solchen Apps, also beim Bewerten, wie gut sind die, dass man ein System dann wunderbar quasi im Labor evaluieren kann. Und es ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt, wenn man betrachtet, was machen denn die Menschen damit? Sind die verwirrt, weil sie da immer klicken müssen? Also zum Beispiel bricht auch die Teamkommunikation zusammen. Das kann auch passieren, ist auch schon beobachtet worden. Und das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Und fair ist eben der Vergleich Status quo ohne elektronischen oder digitalen Eingriff versus Kombination aus Mensch und Maschine.
Ja, oder vielleicht andersrum gesagt, wenn wir alle dran glauben, dass digitale Medizin oder solche Tools was bringen, ja, was wir, glaube ich, en gros glauben, dann muss man auch sagen, das ist genau wie im Arzneimittel, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also da muss ich fairerweise postulieren sogar schon, dass sie auch Nebenwirkungen produzieren werden. Ja.
Ja. Genau. Aber ich denke, das, was auch Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht so ein übergeordnetes Problem im Softwareentwicklungsprozess, dass sozusagen, was hier aus meiner Sicht fehlt, wenn ich Ihre Beschreibung so richtig verstanden habe, ist am Ende ein Test, und zwar sozusagen ein unter Real-Life-Bedingungen, also ein Praxistest. Und sozusagen, die Software wird entwickelt, erfüllt sozusagen den Pflichtkatalog, das Pflichtenheft, das man hat, und sagt, okay, fertig, Software ist fertig, wird jetzt ausgerollt. Und dann sozusagen im Praxistest stellt sich dann raus, dass es eben diverse Probleme gibt. Und da fehlen viel, aus meiner Sicht, so eben diese verschiedenen Tests, die man dann eben anschließend am Ende des Entwicklungsprozesses haben sollte. Mhm. Und gerade hier ist, glaube ich, wichtig, weil dann sieht man, wo hakt es, und kann dann nochmal entsprechend auch nachjustieren.
Ja, genau. Ja. Und vielleicht ist das auch was, also was bei dem Zulassungsprozess jetzt für Medizingeräte, also Software als Medizinprodukt, noch bedacht werden sollte, dass man irgendwie eine Phase hat, wo man experimenteller damit arbeiten kann, aber die engmaschiger überwacht wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, da muss ich aber sehr vorsichtig sein, ich habe da nur einen Artikel drüber gelesen, ist, dass die Zulassungspraxis der FDA, also der Zulassungsbehörde in Amerika, dass die eher in die Richtung geht, dass man mit einem höheren Haftungsrisiko für die Hersteller eine etwas größere Freiheit beim Innenverkehr bringen hat dort, als wir das jetzt hier haben. Mhm. Also hier muss man, dann schon wieder too big to fail. Also man muss so viel investieren in die Entwicklung einer Gesundheits-App bis zur Zulassung, dass im Grunde die Gefahr besteht, dass das so eine Klippe ist. Also entweder trägt es, die ist von Anfang an gut, oder sie fällt komplett runter, und das war's für alle Zeiten.
Also da steckt wahrscheinlich eben diese ganze Zulassungsgedanke noch dahinter von der Medizin, von Medikamenten,
der
zum Teil wirklich tödlich sein kann, also oder andere Gesundheitsschäden hervorruft, also als das, was auch dann Software an Möglichkeiten bietet, dass man auch da im Nachhinein nochmal gegensteuern kann. Wenn die Pille produziert ist, wenn der Wirkstoff in Verkehr gebracht wurde, kann man da nicht nochmal eingreifen oder nur sehr schwer. Wohingegen eben Software kann auch lebendig gestaltet werden, eben so einen stufigen Prozess, wo man dann in einer Erprobung feststellt, okay, wir müssen das doch noch so und so umbauen.
Ja, aber ich glaube, man muss schon auch fair sein, dass man irgendwann in dem Sinne Farbe bekennen kann. Also wenn man vielleicht näher dran ist, ist jetzt, wenn man wirklich über Medizinprodukte redet, sagen wir mal, irgendwie eine Hüfte. Ne? Also man will natürlich schon wissen, eine künstliche Hüfte, aha, was das hier für Eigenschaften hat und will auch irgendwie den Nutznachweis und so weiter haben. Und da ist es ja so, dass gerade durch diese schnellen Produktzyklen man unter Umständen erst Ergebnisse bekommt, wenn schon die fünfte Variante dessen, und dann sagt der Hersteller natürlich, ja, klar, das Ding war ja auch schlecht. Mhm. Wir haben ja jetzt schon die neue Version, die müsst ihr evaluieren. Dann ist man natürlich die ganze Zeit am Hinterherlaufen und kriegt es eigentlich nicht hin. Ja, und da was Schlaues sich zu überlegen, wie man sowas besser, also wir müssen es evaluieren in der Praxis, aber es besser zu machen als im klassischen Sinn, das ist eigentlich die Kunst. Ja. Oder neue Modelle zu entwickeln, wie man es hinbekommen kann. Ja.
Mhm. Ja. Jetzt nur so aus diesen ganzen Gedanken heraus, Medizin ist ja wirklich gut im Ganzen evaluieren. Also bevor wirklich ein Medikament, bevor eine Behandlungsmethode anerkannt wird, sind ja wirklich Studien über Studien und alles. Hm. Wie viel kann da eigentlich die Medizin der Informatik geben? Also da ist ja unter Umständen die Medizin im Sinne der Strukturiertheit, der Erfahrung, den Informatikern voraus.
Ja, wir müssen da sind wir wieder fast bei dem Thema von eben. Ne? Wir haben einmal die Versorgung und die Forschung. In dem Fall ist es halt jetzt die klinische Forschung. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei komplette Parallelentwicklungen. Wenn Sie heute eine Studie aufsetzen, sagen wir mal eine Zulassungsstudie, Phase 3-artige Studie, dann ist es so, dass es Leute gibt, die auf der informatischen Seite dann so ein Electronic Data Capture Tool benutzen, irgendeine Software, ein Management Tool, wo quasi für diese Studie für die Patienten, die da eingeschlossen werden, die Daten in der Regel nochmal durch zusätzliches Personal, was eingestellt wird, nur für die Studie, Sachen eingeben. Und dann erfolgt die Auswertung und so weiter. Also das ist mehr oder minder völlig losgekoppelt von dem, was in der Routine eh schon dokumentiert wird. Ja. Zugegeben oft nicht unter den Qualitätsbedingungen wie in der Studie. Aber was wir uns natürlich wünschen, ist, dass ein paar dieser Arbeiten so gemacht werden, dass sie aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, bestimmte Werte, von denen man auch weiß, die werden auch in der Routine gut dokumentiert, dass die quasi automatisch in der Studiendokumentation landen und rübergeschrieben werden, weil ja alle darunter stöhnen, dass sie zu viel dokumentieren, ja, und teilweise halt wirklich fürs Archiv dokumentieren, ja, und das eigentlich keinen Mehrwert hat an der Stelle. Und das ist das, was wir uns wünschen, und das ist auch das, wo letzten Endes auch große Firmen darauf hinarbeiten, dass sie sowas haben wollen, ne? Und weil es einfach so viel Geld verschlingt.
Was heißt jetzt eigentlich große Firmen? Google?
Nee, große Firmen im Sinne von Pharmaunternehmen, die solche Studien halt durchführen. Also pharmagesponserte klinische Studien für Arzneimittelzulassungen. Und die gehen natürlich teilweise auch Verbindungen ein mit IT-Konzernen, klar. Ja. Weil sie einfach merken, da jede Studie, die ich neu aufsetze, die kostet halt mehrere Millionen Dollar, die ich und wenn ich da nur Teile davon im Prinzip wieder nutzbar machen kann oder eine Infrastruktur habe, an die ich mich dran docken kann, dann spart das unglaublich viel Geld und auch in der Geschwindigkeit wahrscheinlich einiges. Ja,
ja, ja, ja, dass die Zulassung in dem Sinne schneller erfolgen kann.
Ja,
ja. Denn, jo, ansonsten, hast du noch irgendwelche Sachen offen?
Meine Fragen sind eigentlich auch alle beantwortet, glaube ich. Also, ich meine, man könnte noch viele Fässer aufmachen und wahrscheinlich noch mehrere Stunden diskutieren. Ja. Aber ich denke so, wir haben eigentlich jetzt einen großen, guten Überblick eigentlich gewonnen über die Situation, was Sie machen, was so Fragestellungen da sind. Also und auf der anderen Seite muss man auch mit Blick auf die Uhr sagen, dass unser Zeitlimit nahezu erreicht ist. Also wir haben jetzt schon wieder sehr schnell 2 Stunden miteinander gesprochen. Insofern, wir haben also nur noch wenige Minuten, um jetzt irgendwie noch ein neues Thema aufzumachen.
Genau, beziehungsweise haben Sie noch irgendwelche interessanten Geschichten, was jetzt einfach...
Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Also für alle, die sich so für Zukunftsthemen interessieren, es gibt vom NHS, also vom britischen Gesundheitswesen letzten Endes, gibt es einen Report, der heißt Topol Report, wo so ein bisschen das Zukunftsmedizin-Thema angeschnitten ist. Und die haben so eine Liste gemacht der Themen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren in der Medizin wichtig werden. Da steht vor allem natürlich Telemedizin zum Beispiel ganz oben. Da kann man mal reingucken. Das ist ein relativ kurzer Report. Werden auch andere Berufsbilder oder neue Berufsbilder kreiert und beschrieben. Das ist sehr spannend und lesenswert. Und vor allen Dingen auf einem Niveau, wo man quasi sich allgemein informieren kann. Also Eric Topol Report und differenziert geschrieben.
Da kann ich noch was ergänzen. Ja. Der Eric Topol, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Deep Medicine. Und aha, das ist auch sehr spannend zu lesen.
Gibt es sogar auf Deutsch mittlerweile.
Ich weiß nicht, wie das heißt, auch die Metzler?
Ich glaube schon,
ja. Also jedenfalls, das Interessante ist, dass er jetzt wirklich diese ganze Euphorie, die ja da ist mit KI und Deep Learning und so weiter, dass er versucht jetzt, das einzusortieren und aber auch eine Vision zu entwickeln. Was kann das eigentlich mit der Medizin machen? Und ein Stück weit auch dahin drängt, dass die positive Vision ist, Ärztinnen und Ärzte so weit zu entlasten, dass die wieder sich um die Patientinnen und Patienten kümmern können, quasi vor allen Dingen auf, dadurch, dass ihnen Zeit dafür gegeben wird. Ne? Und ob das klappt und auf welchen Ebenen man da quasi die Unterstützung der künstlichen Intelligenz nutzen kann, das wird in dem Buch ganz toll beschrieben. Also das lohnt sich. Mhm.
Aber eben an der Stelle die Technik als Assistent des Arztes nicht als so der Konkurrent.
Ja, ich meine, er ist an manchen Stellen auch relativ hart. Also zum Beispiel, was jetzt den Arbeitsplatz eines Radiologen angeht. Ne, da sagt er also, das, was die jetzt aktuell tun, kann man zu, ich weiß nicht wie viel Prozenten, wirklich ablösen lassen. Aber dadurch kann man eben die Radiologen, die zurzeit oft im Keller sitzen und nur noch vor den Monitoren ein Bild nach dem anderen befunden, wieder aus dem Keller rausbekommen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber dass man sagt, okay, da ändern sich auch Berufsbilder im Rahmen der Medizin. Das ist, wie gesagt, gut beschrieben.
Das, beziehungsweise immer diese allgemeine Angst, ich habe keinen Hausarzt mehr, sondern mein Hausarzt ist dann der Computer oder sowas. Das ist ja einfach nicht der Fall.
Nee, so wird das auch nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht, ne, weil nicht nur, weil es Interessensgruppen gibt, die das nicht wollen, sondern die Patienten wollen es einfach auch nicht.
Ja. Ja.
Ich auch nicht, abgesehen
davon. Genau. Wobei, ich glaube, gerade wenn man so aufs Land guckt, ist es natürlich schon ein eher ungelöstes Problem. Also das, da gibt es viele Leute, die gerne einen Ansprechpartner hätten, eine Ärztin oder einen Arzt, aber da ist niemand mehr da.
Ja, aber also, da muss man auch mal quasi links und rechts gucken. Also es gibt zum Beispiel in Australien haben sie das ja ein Stück weit anders auch. Ne? Da haben sie ganz dicht, ganz dünn besiedelte Landstriche. Und da gibt es zum Beispiel sowas, dass man so eine Art Kontaktpunkte hat, wo man, wo kein Arzt jetzt ist, aber man hat einen Telemedizinzugang. Also man fährt dahin, ist im Prinzip wie in so einem, wie so einer öffentlichen Toilette, kann man sich so vorstellen. Hat eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Videokonferenz zu einem Arzt und hat Instrumente, die basalste Sachen wie ins Ohr reingucken, Mund reingucken, kann man dem Arzt übertragen und überspielen und er gibt einem zumindest basale Hinweise darauf, was man jetzt machen soll. Ist sicherlich kein Modell für Deutschland, aber ich glaube, man muss in so eine Richtung denken, dass es andere, natürlich andere Wege geben muss und die Versorgung muss gewährleistet bleiben, klar.
Ja. Bis dahin, dass der Krankenschein oder sowas, den ich auch für meinen Arbeitgeber benötige, für den Hausarzt auch nicht der Aufwand ist, also sprich im Prinzip etwas, was elektronisch ausgestellt werden könnte über die Entfernung oder sowas, wenn das entsprechende Vertrauensverhältnis
so zum Beispiel besteht.
Ja, genau. Ja. Gibt es auch hier in Deutschland schon Experimente? Also so für Erkältungskrankheiten, für relativ einfache Krankheiten. Also eine Sache heißt au-schein.de, wo man, also da die haben ihre Kommunikation basiert auf WhatsApp. Das heißt, man hat dann eine WhatsApp-Nummer, ruft man an und beschreibt seine Symptome und wenn das sozusagen, also auf der anderen Seite sitzt ein Arzt, wenn der Arzt dann halt der Meinung ist, das ist offensichtlich eine einfache Erkältung, dann kriegt man auch sozusagen einen Schein für 3, 4, 5 Tage oder sowas. Und ja, und dann haben die so ein paar Mechanismen eingebaut, dass man die quasi jede Woche wieder anruft und sich sozusagen den Schein verlängert. Also wir haben versucht, so ein paar Missbrauchsmechanismen da einzubauen und ja, man muss halt gucken, wie es sich entwickelt, aber sozusagen, ist so ein erster kleiner Schritt, um zumindest sowas wie eine Erkältungskrankheit oder sowas, wo man einfach letztlich nur einen Schein braucht, um ein paar Tage zu Hause bleiben zu können, wo man es da machen kann.
Ja, oder das andere, Frauen und ihr Pillenrezept. Also die da eigentlich regelmäßig nur zum Frauenarzt rennen, um sich diesen immer wieder gleichen Zettel, also klar, der Arzt sollte auch nochmal damit einen Blick auf die Patientin werfen, aber ansonsten ist das Großteil das Abholen des Rezepts. Das kann wirklich Technik unterstützen, da einfach diesen Mehrwert bieten und damit ist der Arzt nicht in Gefahr.
Haben Sie eben wirklich WhatsApp gesagt?
Ja, ich habe wirklich WhatsApp gesagt. Also in der Konstellation, wie die es gemacht haben, erscheint es mir auch unproblematisch.
Okay, gut.
Aber es wird meines Wissens noch nie angegriffen bisher von irgendwelchen Leuten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das auch vor Gerichten standhalten wird. Also das, ich meine an sich, ich bin, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, ich bin auch schon der Meinung, dass WhatsApp grundsätzlich böse ist, aber ja, sozusagen, ich darf das ja sagen, aber in dem Falle, also es gibt so ein paar Lösungen, wie man so auch sozusagen WhatsApp zumindest DSGVO-konform vermutlich benutzen kann. Mhm. Und das, so wie die es gestaltet haben, ist es eine vermutlich korrekte Variante. Mhm.
Ja gut, ich meine, angesichts der Tatsache, dass ich weiß nicht, was für vertrauliche Informationen über E-Mail verschickt werden, ist WhatsApp sicherlich noch eine bessere Alternative mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also.
Genau.
Ja. Ja.
Aber das ist eigentlich ein gutes, oder eigentlich, also WhatsApp verbieten ist ein gutes Schlusswort. Nee, also an der Stelle ist jetzt in der Tat auch unsere Zeit endgültig abgelaufen. Deswegen danke ich Ihnen beiden nochmal sehr herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und uns ein bisschen hier unseren Hörern und Hörern auch ein bisschen Wissen mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das Projekt, für weiteren Projekte und vielleicht können wir uns Sie mal wieder einladen in den Datenkanal.
Sehr gern. Danke.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.